Ja, liebe Freunde, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Zum Beispiel hört Per Günther gerade zum allerersten Mal das Intro von Abteilung Weltmeister, dem Podcast, in dem er seit einem Dreivierteljahr der Star ist.
Das ist aber nice.
Das ist gut, ne?
Ja, wirklich gut.
Ja, schön.
Ich bin, das ist richtig so, da ist man ready. Ich sollte mir das vielleicht mal anhören, bevor wir quasi auf Sendung gehen.
Ja, vielleicht implementieren wir das in Zukunft in unseren Workflow. Zum Start unserer Aufzeichnung gibt es für Günni in Zukunft das Intro. Liebe Freunde, besondere Zeiten deswegen, weil die Euroleague auf die wunderbare Zielgerade einbiegt. Die Hauptrunde ist gespielt, die Playoffs stehen vor der Tür, wir haben schon Play-In erlebt und es ist an der Zeit, dass das magische Dreieck der Fachabteilung Basketball von Magenta Sport endlich mal zusammenkommt.
Wer wärst du da? Wärst du Elba oder wär Bobic?
Ich bin Balakov.
Achso, okay.
Ich bin der Freistoßschnibbler.
Ich bin auf keinen Fall Bobic.
Du wirst Elba sein. Ja. Ich frage mich das nicht im politischen Klima von 2024.
Achso, habe ich da ein bisschen was verpasst?
Dass ich Elba sein will.
Da kann ich jetzt nicht mitreden.
Habe ich einiges aufzuholen, glaube ich. Ich habe den nicht mehr verfolgt. Seit der da als Bayern-Jubel, als ich einmal eingerollt hat, glaube ich, das war das
Letzte. Okay, dann machen wir es anders. Wir sind ja jetzt in Fußball abgedriftet. Wir nehmen jetzt Draymond, Steph und Clay und wer von uns ist wer?
Ich muss dann ja Steph Curry sein.
Ja.
Quasi.
Ich bin eindeutig Klay Thompson.
Gut, dann bin ich offensichtlich der Mann mit der kurzen Zündschnur. Okay.
Ich bin der 0 von 10 in entscheidenden Situationen.
Also, liebe Freunde, es ist wirklich das allererste Mal, seitdem es Abteilung Weltmeister gibt in dieser Konstellation mit Basti, den ihr gerade gehört habt, mit Per und mit mir, dass wir hier in einem Raum sitzen. Es ist der Raum, wo Per und ich vor ein paar Monaten schon einmal gemeinsam vor Ort einen Podcast aufgezeichnet haben. Solche Aufzeichnungen, die zeichnen sich immer dadurch aus, dass die Stimmung irgendwie ein bisschen anders ist. Ich bin mal gespannt, was wir hier heute rauspacken. Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Wir flezen hier in unseren Günni auf dem Sofa. Wunderbar. Ich warte auf den Moment, wo nachher die Füße hochgehen bei dir. Basti, der so ein bisschen, genau wie ich, wir wissen beide nicht so ganz, wie wir mit den Sesseln umgehen, aber wir haben viel Zeit, das jetzt rauszufinden.
Ja, aber das ist auch wieder typische Rollenverteilung, würde ich sagen, weil Per Günther sitzt cool auf dem Sofa.
Wieder hingemalt.
Auf dem Chesterfield.
Ja, als wäre er noch nie woanders gesessen. Benny Zander irgendwie auch relaxed und ich habe hier wieder meine Zettel dabei und ich weiß nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Dieses Kissen nervt mich an meinem Rücken. Also es ist mal wieder ganz eindeutig, wer hier hingehört und wer nicht.
Ja, nee, wir gehören schon alle drei hierhin. Die Besonderheit heute ist ja tatsächlich, dass man das hier auch gerade sehen kann und nicht nur hören. Ob das gut oder schlecht ist, werden die Reaktionen uns zeigen.
Was ist meine Kamera? Wenn ich was Nices alle. Gesagt habe, wo muss ich...
Ich glaube,
mit welcher spiele ich dann?
Die da ist
dein. Okay, alles klar.
Spiel mal mit ihr. Okay, cool. Ja. Da ist noch Luft nach oben. Das war wirklich das Bemitleidigste. Okay, cool, was ich je verteilt habe seit langem. Ja, wir wollen über die Euroleague sprechen. Wir wollen, würde ich sagen, im ersten Schritt, ich habe euch vor ein paar Tagen nur die Nachricht geschickt, ich möchte ein paar Awards vergeben. Mhm. Günni hat das so laissez-faire hingenommen. Basti hätte gerne noch mehr Infos gehabt, die gab es nicht. Aber wir machen jetzt im ersten Schritt ein paar Awards, um quasi so diese Hauptrunde inklusive Play-In, würde ich sagen, abzurappen. Gucken dann auf die einzelnen Playoff-Serien voraus und je nachdem, wie lange wir uns dann verquatscht haben, gibt es noch das eine oder andere kontroverse Thema, was vielleicht sowieso gestrichen werden muss, was nicht ausgestrahlt werden darf. Aber wir fangen erstmal mit Euroleague an. Ja, so mit der Euroleague-Hauptrunde und ich dachte mir, es ist jetzt an der Zeit, einfach die Award-Debatte ist eh in vollem Gange und ich habe ein paar Klassiker mitgebracht, die sind relativ einfach. Ich glaube, da werden wir auch gar nicht so krass viel diskutieren. Und ein paar, wo ich versucht habe, in meinen beschränkten Möglichkeiten kreativ zu werden.
Das Gesicht gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja. Benny, war der Grund, warum ihr 3 gelöschte WhatsApp-Nachrichten von mir im Chat hattet.
Hast du gesehen, dass das mittlerweile übrigens das Gruppenbild unserer WhatsApp-Gruppe ist?
Du hast quasi reingeschrieben, okay Leute, wie wäre es denn damit, wir machen diese Awards. Dann dachte ich, so bin ich kurz die Awards, die klassischen, durchgegangen und dachte, okay, wenn sich 3 normale Basketball-Euroleague-Sympathisanten treffen und einfach genau nur die machen, dann könnte das eine sehr schnelle und geradlinige Geschichte sein. Dann wird es, wenn 3 Namen, auf jeden Fall bei 3 Awards und der vierte ist so ein bisschen Varianz. Dann wollte ich, okay Leute, wie gehen wir sowas an? Sind wir ein seriöses Medium? wollen wir vielleicht tatsächlich einfach genau das sagen, was wir fühlen, oder gucken wir, dass wir nicht alle bei jeder Kategorie das Gleiche sagen? Dann habe ich das abgeschickt. habe ich kurz geschickt, gedacht, an wen habe ich das denn geschickt? An Benny und an Basti. Und da dachte ich, Basti hat auf keinen Fall die Mainstream-Namen am Start. Er wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier gleich dran rumdoktern können.
Ja,
und
ja, ja.
Als du gesagt hast, jetzt hier ohne, ich habe das niemandem erzählt, und als du gesagt hast, ja, da wird es vielleicht auch schon die eine oder andere Überschneidung geben, hat Basti nur, musste müde lächeln.
Und also hast du, ja, ich das ein oder andere. Ich habe es ein bisschen zu ernst genommen, glaube ich. Also ich weiß nicht, inwiefern, das war ja nur so eine lockere Aufwärmübung, aber ich habe mich schon ein bisschen gedeepdived.
Wie bei FIFA ist er jetzt nach vorne gekommen,
ja,
und ist jetzt bereit, ja, in den Modus zu gehen. Wir fangen vielleicht mit, Fragezeichen, was Einfachem an. Der MVP der bisherigen Euroleague-Saison ist für Basti Ulrich.
Schwierig. Weiß ich nicht.
Da haben wir ihn schon.
Den Nein, ihr werdet beide Mike James.
Er kann nicht anders.
Ihr werdet beide Mike James sagen.
Du, ja. Wieso bin ich in unserem Trio des Draymond Green?
Ja, das stimmt.
Danke. Das ist eine Frechheit. Aber okay, schieß los.
Natürlich ist Mike James weit oben auf der Kandidatenliste. Mhm. Möglicherweise ist er auch der MVP. Ich bin mir aber nicht so sicher. Mhm. Ich finde, es gibt andere legitime Kandidaten auf den MVP-Titel. Speziell, weil Mike James auch in dieser Saison wieder in einigen Abschnitten seines Spiels eben nicht eine so effiziente Spielweise darlegt wie andere Spieler. Mhm. Dementsprechend habe ich einen sehr tiefen Deep Dive vorgenommen, mich noch ein bisschen in die Advanced Metrics eingearbeitet.
Ich liebe es jetzt schon, es ist fantastisch.
Die natürlich nicht alles aussagen, ne? Aber ich möchte euch nur ein bisschen vorlesen. Also Mike James, 18,7 Punkte im Schnitt, ne? Das ist gut, 43,9% aus dem Feld, ne? Mhm. Hat seinen Dreier wieder gefunden in dieser Saison. Sein On-Off-Rating, also eher auf dem Parkett versus abseits des Parketts, plus 3,9.
Gar nicht so krass, okay.
Für einen MVP-Kandidaten.
Wie finden wir die Metrik? Relevant genug für den MVP-Case? Also diese Metrik On-Off?
Ja, ich mag die schon, ja, wieso nicht?
Okay.
Ja.
Ich würde es so verargumentieren, die Metrik kann in manchen Fällen ein bisschen schwierig sein. Mhm. Sie stellt nicht den kompletten Wert eines Spielers dar, natürlich, so wie keine einzelne Zahl den kompletten Wert eines Spielers darstellt. Aber für jemanden, um den das Spiel einer gesamten Mannschaft so geprägt ist, wo alles auf Mike James zuläuft, ist schon ein bisschen schwierig, wenn seine Lineups jetzt nicht sonderlich überperformen. Also Monaco hat bessere Lineups als die mit Mike James. Ich tue mir also ein bisschen schwer, speziell weil er defensiv so angreifbar ist. Ne? Ist irgendwie einer der League-Leader in Steals, was natürlich auch daran liegt, dass die einzige Art und Weise, wie du mit ihm defensiv wirklich spielen kannst, ist, ihn loszujagen in alle möglichen Passwege und zu sagen, spring da rein, wenn du ihn verpasst, dann macht das jetzt auch nicht viel, weil du hättest deinen Mann im 1 gegen 1 auch nicht vor dir gehalten. Also keine Ahnung, ich weiß, dass er das prägende Gesicht ist, dass es so der größte Name ist, aber ich finde, es gibt andere Kandidaten für den
Award. Dann erzähl uns doch mal von den anderen Kandidaten, oder wollen wir erstmal auf die...
Ja, ich bin jetzt auf die anderen Kandidaten gespannt, die mehr Boxes abhaken als Mike James.
Also, ich habe mir vier andere Kandidaten zurechtgelegt gehabt, von dem einen tatsächlich sofort rausgefallen ist, wo ich schockiert war, als ich so ein bisschen tiefer reingeschaut habe. Ich habe auf Wade Baldwin geguckt, natürlich, von Maccabi Tel Aviv. Ähnliche Counting Stats, sehr beeindruckende Counting Stats, mit ein bisschen besserer Effizienz, was so die Grundstatistik angeht. Wade Baldwin allerdings mit einem massiven negativen defensiven Impact, solange er auf dem Parkett war in dieser Saison, hatte ich gar nicht so vor Augen, um ehrlich zu sein. Also wir wissen schon, dass er gerne ein Spieler ist, der gerne mal sein Matchup gerade abseits des Balles verliert und so. Aber ist wirklich einer der schlechtesten Spieler, was Defensive Box plus minus angeht. Das ist auch wieder so eine Zahl, die nicht alles abbildet, aber es zeigt schon klar einen Trend an. Lineups mit Wade Baldwin sind minus 1,6 Netrating über die Saison. Der vermeintlich tragende Spieler, Wade Baldwin.
Also nur, ich muss da kurz einmal einhacken. Wir sitzen jetzt hier zusammen, da können wir es ja genießen.
Ja.
Also du startest jetzt den Case für Wade Baldwin, indem du erstmal startest, ich bin erschreckt und er fällt quasi raus.
Ja,
also,
genau. Okay. Ich sag dir nur, das waren meine so überflogene Kandidatenliste und Wade Baldwin ist für mich da rausgefallen. Die Kandidaten, die für mich stehen geblieben sind, sind folgende drei Namen und ich möchte jetzt eure Reaktion zu diesen Namen hören. Es ist Chima Moneke. Es wird Per nicht gefallen. Jan Wesely und Kostas Lukas.
Für mich ist immer noch Mike James.
Ja, für mich, also.
Wenn ich die Cases machen darf, kurz für die Spieler. Jan Wesely spielt eine überragende Saison, spielt eine Saison, die argumentativ oder die man argumentieren könnte, besser ist als seine MVP-Saison von 2019. Er ist effizienter und er hat vor allen Dingen den größten defensiven Impact der gesamten Liga.
Ohne ihn würde Barca nicht da stehen, wo sie stehen.
Ja. Wir haben das ja schon öfter diskutiert, die Lineups mit Biliana Gomez auf der 5 versus die Lineups mit Jan Wesely auf der 5. Barca sieht aus wie zwei verschiedene Teams in dieser Zeit. Sein On-Off zum Vergleich zu den anderen ist plus 20,9 in der Zeit, in denen er auf dem Parkett steht. Spielt natürlich auch weniger Minuten. Das ist das, was man vielleicht da noch mit einfließen lassen muss. Alle Advanced Metrics lieben ihn, halten ihn für den besten Spieler der Saison. Und ich finde auch, dass er rein, wenn man die Spiele guckt vom FC Barcelona und Jan Wesely ist drin, gerade es gab oft in dieser Saison Spiele vom FC Barcelona, wo Wesely früh keine Touches bekommt oder wenige Touches. Und dann gibt es aber irgendwann, kann man sich darauf einstellen, wie so ein Uhrwerk, diese Phase, wo du weißt, jetzt kommt Wesely rein und der scored jetzt 10 Punkte in Folge.
Bisschen
und
was aus der Mitteldistanz.
Ja, genau. Und blockt hinten ein, zweimal jemanden weg oder ist irgendwo in einem Passweg mit der Hand oder was auch immer. Für mich eine wahnsinnig starke Saison. Jetzt ist natürlich die Frage, MVP ist ja eine sehr lose Definition immer. Mhm. Wer ist der MVP? Muss der mehr Verantwortung haben, auch als Creator für andere Spieler? Weil das ist er natürlich nicht. Er ist ein guter Passer aus diesen Short-Roll-Situationen, aber jetzt keiner, der Nikola Jokic-artig das ganze Spiel an sich reißt.
Also dann lass uns doch mal kurz über Wesely reden. Also ein paar seiner Metrics sehen natürlich auch nur so eklatant gut aus, weil sie mit Hernan Gomez so eklatant schlecht sind. Ne? Also das ist ja ein fairer Punkt, oder?
Auch wenn man es vom Kontext trennt, das habe ich auch gemacht, weil ich auch drüber nachgedacht habe. Sie haben mit Jan Wesely auf dem Parkett in der Zeit, in dem er auf dem Feld steht, ein Defensivrating von 101. Das wäre mit Abstand das Beste der Liga. Mhm.
Ja.
Mit 5 Punkten Abstand.
Also Wesely finde ich erstmal einen interessanten Call, weil den habe ich ganz lange auch in meinen Manager-Teams gehabt und so, weil ich mir irgendwann dachte, ja krass, der Typ rasiert gefühlt jede Woche und dann, da reden wir ja nur, bei Manager-Teams muss ja vorsichtig sein, weil da sind ja vor allem sehr offensichtliche, fragwürdige Punkteverteilungen, die dort irgendwie dazu führen, dass dir das auffällt. Also den finde ich von den dreien, die du jetzt hier reingeworfen hast, finde ich den sogar noch am interessantesten.
Ich finde ihn spannend, aber ich finde ihn insofern eigentlich spannend, dass du darüber eine Grundsatzdiskussion führen kannst. Was ist dein, also wie weit ist die Definition eines MVPs? Wie sieht man den selber? Also wenn du quasi sagst, das ist mein MVP oder ich halte den für den vielleicht, der hat die beste Saison gespielt, wie du sagst, das könnte ich weniger, also das würde ich weniger anfechten, wenn du sagst, ich finde, der hat die beste Saison gespielt und dafür ist er mein MVP. Gerade dadurch, dass er mit dem Shooting, also er ist der Einzige jetzt irgendwie, der so ein bisschen verbindet. Barca kämpft immer damit, spielen die entweder quasi defensiv auf groß oder offensiv. Und wenn er so trifft, wie er trifft, gerade auch aus den langen Zweier, kann er sogar ein bisschen Spacing geben und trotzdem eben diese defensive Macht sein. Also das auf jeden Fall. Ich bin einfach so sehr einfach, was meinen MVP angeht. Ich möchte, dass ich ihm am Ende im Idealfall den Ball geben kann. Ich will, dass er mir, dass er mir viele Punkte macht, dass er nicht einfach mal, also dass er nicht, wenn er 3 Spiele nichts macht, dass es kein großes Problem für mich ist oder gewinne ich die Spiele trotzdem vielleicht mal mit 10. So, ich habe einfach ich bin sehr einfach, sehr in dem, was ich mir so wünsche.
Sag mal noch ein paar Punkte zu Lukas und Moneke. Ich glaube, dass du mich trotzdem nicht von ihnen überzeugen wirst können, aber schieß mal los.
Ja, alle haben sich schon so eingeschossen auf Mike James und vielleicht ist ja auch Mike James mein MVP, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich finde, es gibt andere Spieler, die haben auch einen Case. Chima Moneke ist ein ähnlicher, gar nicht so unähnlicher Case zu Jan Wesely. Ne? Das ist auch ein im Kern mehr defensiver als offensiver Case wahrscheinlich. Seine On-Off Advanced Metrics sind auch alle Top of the League. Dazu kommt, dass er dir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Floor Spacing geben kann. Unglaublich guter Rebounder ist ein Teil von Baskonia oder der Teil schlechthin, der Baskonia die ganze Saison über erlaubt hat, so zu spielen, wie sie gespielt haben, dass der jetzt fehlt für die Playoffs, ist im Prinzip für mich schon ein Aus. Mhm. Unglaublich switchable, kann jede Position gefühlt verteidigen, zumindest halbwegs. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr kontextabhängig. Ne? Also ist jetzt nicht so wie Jan Vesely, dass er komplett das Spiel verändert, wenn er reinkommt. Aber in dieser Rolle als jemand, der dir defensiv eben ganz viele verschiedene Looks geben kann und gleichzeitig offensiv super zuverlässig ist, nicht ganz so effizient. Ich meine, Jan Vesely ist absurd mit 65% aus dem Feld, mit vielen langen Zweiern dazu. Moneke auch mit einer effizienten Offensivsaison, aber nicht nah dran, daran.
Eine Frage zu Moneke. Ja. Duško Ivanović sitzt zu Hause und sagt, okay, ich muss ein Spiel gegen Real Madrid gewinnen morgen. Und dann kommt ein kleiner Genie und sagt, einen Spieler klaue ich dir. Ja. Und du darfst einen saven, der auf keinen Fall geklaut wird. Was sagt Duško Ivanović, wenn er ein Spiel gegen Real Madrid gewinnen will?
Alle sind fit, logischerweise, in dem Szenario.
Und er verliert einen, er darf einen saven. Wen saved er sich?
Der, dein Punkt
Marcus Howard. Marcus Howard.
Ja. Dein Punkt wäre Marcus Howard, ja. Ich sehe dann, glaube ich, einfach die Definition des MVPs wahrscheinlich anders. Weil ich glaube, Sascha Vesenkov ist der MVP der vergangenen Saison ein sehr guter Case dafür, was für mich einen MVP ausmacht. Mhm. Also auch Sascha Vesenkov ist ja kein Spieler, wo du sagst, wir geben den Ball am Ende der Shotclock und der soll ihn setzen.
Das ist fair, ja. Aber ich wäre trotzdem das Bazookas, wenn du ihn fragen würdest, wen darf, kannst du auf keinen Fall die Saison verlieren, dann würde er sagen, Vesenkov.
Aber letzte Saison hätte er doch Slukas gesagt, eher als Vesenkov wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Ist ein interessanter
Gedanke. Ist auf jeden Fall nah dran, aber ich glaube trotzdem, dass er Vesenkov gesagt hätte. Hm. Ich glaube, dass er Slukas für die letzten 2 Minuten gebraucht hätte, aber für, wenn er sagt, er muss die ersten 38 mit Real Madrid oder mit der besten vergleichbaren Mannschaft irgendwo im Spiel sein, dann sagt er Vesenkov.
Mhm. Ja, ich fühle es mit Marcus Howard nicht so wie alle. Das ist natürlich geil, dass der den Ball kaum in der Hand hat.
Nein, das ist jetzt überhaupt nicht pro Marcus Howard, aber ich bin mir noch nicht mal sicher, dass Moneke der wichtigste Spieler ist für, also das ist jetzt auch natürlich auch wieder, wenn du sagst, denn die müssen in Madrid, das heißt, du redest wieder von einer Ceiling. Also wie hoch kann eine Ceiling sein in einem Spiel? So, das ist natürlich auch kein MVP-Argument, aber ich glaube trotzdem nicht, dass, wie gesagt, dass wenn du eine Umfrage machen würdest, wer ist der wichtigste Spiel von Baskonia, dass da nicht klar bei rauskommen würde, dass es Moneke ist. Und wenn du nicht mal für mich vielleicht nicht mal der wichtigste Spieler in deiner Mannschaft bist und du wirst Achter, dann wird es, glaube ich, schwer für mich zu sagen, du bist der MVP der Euroleague.
Was sind die Slukas? Die Slukas-Dinge, die dich überzeugt haben?
Slukas ist dann vielleicht so ein bisschen der Gegenentwurf dazu, wieder, ne, ist wieder mehr in derselben WD wie Mike James, Spieler, der wahnsinnig viel den Ball in der Hand hat, Spieler, der übernehmen muss, Spieler, der in einem System spielt, System bei Ergin Ataman offensiv, das nur 1-gegen-1 ist, also dann haben, glaube ich, die meisten ISOs der Liga, zusammen mit Monaco sind da irgendwie ungefähr auf ähnlichen Werten. Ganz viel Pick-and-Roll, wahnsinnig effizient, also saisonnah an 50, 40, 80. Mit vielen schweren Abschlüssen, so Bailout-mäßig. Unglaubliches Playmaking diese Saison, so wie man es von Slukas gewohnt ist. Wieder 3-1 Assist-to-Turnover-Ratio, sehr positiver Einfluss auf sein Team. Es steht auch bei plus 10 in seinen Lineups. Und vor allen Dingen ist bei Panathinaikos der Fall, dass Slukas in seinen Minuten Dinge tut, die, glaube ich, in dieser sehr diversen Guard-Rotation, die da haben, kein anderer Guard so wirklich von ihm übernehmen kann. Also gerade diese Creation für andere. Und dieses Team ist ein defensiv orientiertes Team, das offensiv in den Minuten von Slukas eigentlich nur von ihm lebt. Und der Unterschied zu Mike James für mich ist, dass sie in diesen Minuten wahnsinnig gut leben von der Offense von Kostas Slukas, während Monaco überlebt offensiv die Minuten mit Mike James. Das ist eben das, was für mich schon ein großer Faktor ist. Mike James, und das gilt auch für die letzten Jahre von Mike James schon, die Counting Stats sehen alle beeindruckend aus. Diese Würfe aus der Mitteldistanz, Fadeaways über Gegenspieler sehen beeindruckend aus. Aber er hat keinen nachhaltig positiven Impact auf die Chance seiner Teams, Spiele zu gewinnen.
Ja und nein, oder? Also trotz alledem gewinnt er ihn ja auch Spiele.
Ja, aber das ist, das Russell Westbrook-Argument. Ne? Also Russell Westbrook hat auch eine Compilation an Game-Winnern.
Mhm. Ja, aber ich finde ihn nicht so ineffizient. Ich finde ihn dieses Jahr nicht so ineffizient. Das, also ich bin grundsätzlich bei dir. Für mich, ich sitze hier, ich habe nichts in der Hand, weil ich mir einfach, für mich ist so klar, dass es Mike James ist. Und ich, wenn du mich letztes Jahr gefragt hättest, also ich bin normalerweise sehr kritisch ihm gegenüber. Letztes Jahr, als er zum Ende hin quasi gesperrt wurde oder als er aus disziplinarischen Gründen nicht gespielt hat, haben sie sofort besser gespielt, sofort bessere Chemistry. Ich glaube auch, dass ich immer mal wieder was höre so aus Monaco, wie das alles auch so ist mit ihm, was dazugehört, also was er zum Beispiel auch an negativen Impact bringen kann. Ich glaube einfach, für mich war es dieses Jahr... Also nochmal, für mich natürlich als Akademiker, als studierter Wirtschaftspsychologe, wir haben natürlich auch im Personalmanagement gelernt, wie man, gerade wenn man, Mitarbeitergespräche führt und ganzjährig beurteilen will, da zum Beispiel nicht den Recency Bias zu verfallen oder dem Nikolaus-Effekt. Der Nikolaus-Effekt ist der klassische, die Kinder wissen, am 6. Dezember gibt es Schokolade, wenn ich das ganze Jahr lieb war, dann sind sie 4 Wochen lieb, heißt aber nicht, dass sie die ersten 11 Monate des Jahres lieb waren, so. Wenn du mich in irgendeinem Monat gefragt, der Euroleague-Saison gefragt hättest, wer ist gerade einer der besten 3 Spieler der Saison, hätte ich nicht ein einziges Mal nicht Mike James gesagt.
Ich glaube aber, dass uns das mit Chima Monique ja auch so ging.
Ja, aber zum Beispiel haben sie im ersten Moment kein Spiel, die ersten sind so schlecht gestartet, dann war er mal ein bisschen, hatte ein paar unauffällige Spieler, den gebe ich dir auf jeden Fall, der war unglaublich konstant. Alle anderen für mich nicht. Slukas, granatig gestartet, dann ein bisschen Warenprobleme, dann war er mal zwischendurch nicht effizient, jetzt zum Ende war er unglaublich. Ich glaube, du hast super Argumente. Ich mag manche Spieler auch mehr als Mike James in einem Saisondrittel oder in der Saisonhälfte. Aber für mich, von Start zu Finish, war dieses Jahr, also am Anfang war es einfach Mirotic, Campazzo oder Shengelia oder Mike James. Das waren die ersten Monate, keine Frage. Kein anderer Spieler kam nur andersweise in die Sphären. Die anderen 3 sind weg. Ja, also Toko ausgeflamed, Mirotic irgendwie so, die Mannschaft gewinnt nicht und so weiter. Mike James war egal wenn du auf Pause gedrückt hättest, zu jedem Zeitpunkt hättest du gesagt, Mike James ist der MVP-Kandidat. Und dann ist das für mich einfach so. Was soll ich sagen? Wenn du die ganze Saison über 34 Spiele, ich glaube nicht, dass er 2 schlechte Spiele hintereinander gemacht hat.
Er hat auch jedes übrigens gemacht, glaube ich, ne? Also,
ja,
also,
ich glaube, er hat alle gespielt.
Ja. Was ist einfach, ja, und ich mag auch manche Sachen nicht. Die Stats sind manchmal, gerade zum Ende hin, spielt er noch. Die sind mit 15 vorne, er ist immer noch auf dem Feld.
Ja,
er kriegt dann ein paar Freiwürfe wieder mehr und dann passt er auch nicht den Ball, wenn der Gegner faulen muss und so. Da sind schon Sachen, da bin ich hundertprozentig bei dir. Aber ich muss mich dem ergeben, dem Workload, dem Output. Und auch wenn das normalerweise nicht nur die Metriken sind, mit denen ich bewerte, wer wirklich der Wichtigste war. Und ich gerne auch dabei bin zu sagen, okay, lass uns mal tiefer reingucken. Das war für mich zu lang und zu gut dann irgendwie in vielen Bereichen.
Ich liebe es, dass ausgerechnet bei dem, wo ich wirklich dachte, das wird relativ schnell gehen.
Ja, mal schon.
Ole schon wieder, Ole rasiert. Nein, ich finde das super. So, du entscheidest dich jetzt aber.
Du hättest mir sagen müssen, bitte bereite dich nicht vor.
Nein, das ist doch wunderbar. Aber du entscheidest dich jetzt bitte, weil wenn es James nicht ist, wer von den anderen ist es denn für dich?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube auch, dass das alles...
Können wir ihn damit rauslassen?
Er muss ja, okay.
Es ist sehr fair. Also das, was Per sagt, ist ja das, was mich dazu bringt, Mike James überhaupt auf diese Liste mitzupacken, weil natürlich dieser Name raussteht und diese Bedeutung für Monaco, für das ganze System raussteht, diese Konstanz über das ganze Jahr raussticht. Ich habe halt nur andere Namen gesucht und gefunden, die für mich einen ähnlichen Case hätten. Wenn natürlich fallen dann auch ein paar raus, ne? Also du hast es gerade schon gesagt, Javon Shields und Nikola Mirotic, beide statistisch auch ein Case. Ja, ja. Aber natürlich, wenn das Team abstinkt, dann ist es schwer für mich. Ich glaube tatsächlich, wenn ich einen Vote hätte, dann würde ich den...
Hier hast du einen?
Dann würde ich den nicht abgeben, weil ich ja nicht votiere, aber... ich würde am ehesten für Jan Vesely stimmen.
Ja, den finde ich, also den finde ich auch mit Abstand, den finde ich echt, das finde ich interessant. Ja. Also, da hätte ich jetzt nicht mit der Wimper gezuckt, wenn du das gesagt hättest.
Ich hätte Monecke in die MIP-Kategorie gepackt, also Most Improved Player, oder? Also da gibt es ein paar Kandidaten, Alec Peters, mir kam sofort Joe Bollenboy, Thiemann?
Ja, JT ist für mich da auch... mit der größte Kandidat.
Und also es ist schon, wir haben es oft genug, deswegen wahrscheinlich können wir es nicht mehr hören, aber trotz alledem, weil wir ja nun auch bei Alba oft genug leider über Niederlagen sprechen mussten und so. Können wir das bitte nochmal kurz highlighten, was er für eine Saison gespielt hat? Kommt aus einer WM und ist einfach, ich glaube, Top 20 effizienteste Spieler der Liga, und was er für einen Sprung gemacht hat. Dich habe ich gefühlt schon 10-mal gefragt, aber es ist ja das, was unterm Strich das Positivste bei Alba dieses Jahr ist.
Ja, natürlich. Also das ist gerade die ersten Monate waren so, okay, wie soll das funktionieren? Ja. Da war ja wirklich, da lief es noch wirklich drunter und drüber, die ausländischen Spieler, die jetzt zum Ende hin wirklich sich deutlich stabilisiert haben, die Matt Thomases und wie sie alle heißen, die waren ja gar nicht präsent. Und da war es gefühlt irgendwie Thiemann und Olinde mit einem Haufen Chaos und 20-jährigen Point Guards gegen gestandene Euroleague-Mannschaften. Und wir waren ja auch da, als sie Barcelona geschlagen haben oder irgendwie Mailand geschlagen haben. Und wir dachten, okay, was passiert hier? Auf welchem Niveau spielt JT? Dann gab es natürlich auch Phasen, wo ein bisschen einfach auch diese kleine Rückengeschichte, dann hat er ein paar Spiele verpasst und dann hat man ihm manchmal auch eine gewisse Müdigkeit angesehen, glaube ich. Aber das ist eine unfassbare Saison gewesen von ihm.
Sede Kerskis könnte man noch mit reinschmeißen. Ja. Ne? Mhm. Auch Monster-Saison. Das sind so für mich die ersten, die mir sofort kamen und die dann auch, wenn man in die Zahlen reinguckt hat, die es auch einfach bestätigen, wenn du letzte Saison mit dieser Saison vergleichst. Alec Peters natürlich schon.
Alec Peters finde ich auch. Also für mich wären es Monique oder Alec Peters Fall. Auch weil die Aufgaben natürlich so groß sind. Ja, auch bei dem MIP geht man natürlich immer so ein bisschen. Wenn die Rolle sich riesig vergrößert, ist natürlich oft, auch da ist ja immer die Frage, wie ist das gerade, ein Sprung von 22 auf 23 oder die Rolle wird auf einmal eine ganz andere, so wie viel ist das jetzt wirklich Verbesserung, wie viel ist einfach nur ein besserer Fit oder bessere Opportunität, aber auch, wie gesagt, das jeweils auszufüllen, was Monique gemacht hat, über fast die ganze Saison und Alec Peters, den wir einfach, wenn du schon da bist und dann der MVP geht, und du spielst dir was zusammen und es sieht tatsächlich aus genauso, wie was der MVP gemacht hat. Das hat schon irgendwie was ganz Besonderes. Ja.
Ja, Alec Peters, leider so ein bisschen irgendwie, das ist dann auch der negative Recency-Bias vielleicht so ein bisschen abgekippt gegen Ende der Saison, nicht mehr ganz auf dem selben Level.
Aber wir haben ja noch Playoffs jetzt. Also ich setze noch auf ein bisschen Peters Magic.
Mhm. Ja, also ich persönlich finde, das gehört Chima Moneke, die Kategorie. Ja. Wenn du in der MVP-Konversation bist, mehr oder weniger aus dem Nichts, dann verdienst du die Titel. Und er ist nicht nur bei mir in der MVP-Konversation. Ich sehe dein Lachen schon. Aber es gab mehrere Stellen.
Also ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja. Es gab einige Spieler, die wirklich einen Step gemacht haben und er hat den Größen gemacht.
Ja.
So. Coach des Jahres, Gönni.
Coach des Jahres ist für mich auch wieder insofern die Frage, wie wichtig ist es, die ganze Saison durchzucoachen?
Auf den freue ich mich. Auf den freue ich mich extrem, auf den Award.
Ja, da habe ich, glaube ich, auch gar keine. Ich glaube, da bin ich ohne fixen Namen angereist. Und dachte ich so, da erzähle ich einfach mal was und gucke, für wen ich mich am Ende entscheide. Aber es ist ja wirklich so, die beeindruckendsten Geschichten für mich waren die, wo jemand während der Saison kam und was einen Turnaround geschafft hat während der Juli-Saison, wo ich einfach nicht verstehe, wie das funktioniert. Ich verstehe den kurzen, nachhaltigen Effekt. Der typische Affe mit Hut und Clipboard. Der alte Coach wird gefeuert. Wir haben Will Clyburn, beziehungsweise wir haben Justus Hollatz bei uns gehabt, hier im Interview. Und er hat gesagt, als wir ihn gefragt haben, woher kommt der Turnaround? Und er sagt uns, ja, vielleicht irgendwie hatten die Leute das mit dem Adam Can. Hat nicht so Bock für den zu spielen. So, den Effekt gibt es natürlich auch. Aber wir haben dieses Jahr Beispiele gesehen, wo es nicht nur dabei geblieben ist und der verpufft normalerweise auch nach ein paar Spielen. Also die ersten zwei, drei Spiele ist noch so, alle wittern wieder die Chance auf eine neue Rolle. Alle denken wieder, okay, man möchte es auch dem alten Coach natürlich zeigen. Jetzt ist er weg, so jetzt spielen wir nochmal extra hart. Und diese ganzen Effekte, aber die verpuffen irgendwann. Aber was Jasikevicius, was Trinkieri gemacht hat bei Žalgiris. Dusko Ivanović ist jetzt in den Playoffs. Und wir haben Baskonia gesehen in den ersten Spielen. Was ist das für eine leblose, tote Mannschaft? Aber dann ist wieder die Frage, will man das schätzen, wenn es jetzt nur die halbe Saison ist? Oder ist es nur zwei Drittel der Saison? Oder wie lässt man das einfließen? Ansonsten ist es wahrscheinlich für mich Jassi Gevitius, glaube ich, ja. Mhm.
Ja, also wenn man die Kategorie definiert, als was war die beeindruckendste Coaching-Leistung und als die habe ich es auch definiert.
Dann sollte man eigentlich auch, ne? Also ich finde, dass das eigentlich in dieser Kategorie am, also da ist, mir ist es auch egal, wenn du in einem halben Jahr der beste Coach in der Euroleague warst und das Krasseste verändert hast, dann ist halt nur eine halbe Saison gewesen, aber du kannst trotzdem Trainer des Jahres werden für mich.
Ja, also für mich ist es auch so, dass der Sikvicius, der ja nicht nur ein Team, dem es schwer oder wo der Saisonstart schwer war, ein paar Siege verschafft hat, so als Feuerwehrmann, sondern die ganze Identität dieses Teams verändert. Mit dem bestehenden Kader, mit einem Spieler auf der Polka-Position, mit dem er sich in der Vergangenheit berühmterweise nicht verstanden hat. Ja. Und es dann trotzdem irgendwie zusammenbekommen hat und nicht nur irgendwas, so wir spielen jetzt harte Defensive und vorne machen wir 1-gegen-1 und vielleicht funktioniert das ja, sondern wer wirklich sein System inkorporiert hat mit dem Ergebnis Bilanz 14-7 seit seiner Übernahme, was aber gar nicht so genau darstellt, wie beeindruckend das ist. Beste Net-Rating über die Zeit, mit einem Offensiv-Rating von 123, also eine Offensive, die so absurd von allem entfernt ist.
Das ist ja fast schon Paris-Style.
Ja, yes, genau. Ich wollte es auch gerade sagen, es ist Thomas Isalo. Also nur Thomas Isalo-Teams haben normalerweise solche Ratings, allerdings halt nicht in der Euroleague. Also für mich ist es ziemlich klar, ja, Sikovic ist der einzige Kandidat, der für mich noch in die Nähe kommt, war Roger Grimau, weil wir alle, glaube ich, nicht diese Saison, oder viele zumindest nicht diese Saison vom Barca erwartet hätten. Das muss man dann auch dem Coach anrechnen. Ich glaube, bei Barcelona sind es noch ein paar andere Faktoren, unter anderem, dass zum Beispiel Jabari Parker wesentlich besser performt, als wir das erwartet haben. Jan Vesely, wie eben besprochen, deutlich bessere Saison gespielt hat, als wir das erwartet haben. Aber da muss man dem Coach, glaube ich, auch schon ein bisschen Ehre gebühren. Aber für mich ist es Jassi Kvicius.
Ich hatte auch Jassi Kvicius vor Grimau stehen und dann ist mir aufgefallen, es geht nicht anders. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Anteil er überhaupt daran hat, aber ich muss Oded Kartasch sagen, weil ich bei den Rahmenbedingungen, die Maccabi in dieser Saison hatte, ist es für mich die größte Coaching-Leistung. Und vielleicht hat das Team auch einfach selber geregelt, weil es wird ja auch immer mal wieder ein bisschen, also so ganz wohl gelitten ist er ja bei dem einen oder anderen Maccabi-Fan auch nicht. Aber wenn du unter diesen Bedingungen, du hast keine Heimspiele, am Ende als Siebter über die Ziellinie gehst, das alles handelst, da mit dem irren Baldwin, dann muss ich den noch eins über Jassi Kvicius setzen.
Ja, fair. Ja. Das ist fair, ja.
Was machen wir noch? Rookie oder Verteidiger des Jahres?
Für Rookie habe ich gar nichts, weil ich die Kategorie für Schwachsinn halte, aber Defensive Player of the Year hätte ich noch.
Ja, schieß mal los. Ist, glaube ich, eh interessanter darüber zu diskutieren, weil es auch wieder eine Frage ist, wie man es definiert.
Also, ich habe es jetzt einfach Spieler mit dem größten defensiven Impact bei einer Mannschaft, die auch tatsächlich defensiv gut ist. Also Serge Ibaka ist natürlich ein Kandidat, wenn man seine persönlichen Impact-Stats anguckt, wo man denkt, boah, krass, Defensive Player of the Year-Kandidat. Und dann guckt man auf die Übersicht Defensiv-Ratings, Bayern auf 15. Ja, okay, vielleicht lieber nicht. Für mich sind es die beiden Kandidaten von vorhin, Jan Vesely und Chima Moneke, die damit reingehören. Chima Moneke vielleicht mit Abstrichen, weil die Defensive von Baskonia insgesamt jetzt keine überragende war. Und dann kommen für mich folgende drei Kandidaten hinzu. Matthias Lessor von der besten Defensive der Liga, Panathinaikos Athen. Mustafa Fall und wie jedes Jahr Eddie Tavares. Ich finde, Eddie Tavares, der hat von all diesen Spielern den größten defensiven Impact individuell. Ich finde allerdings, dass die Tatsache, dass du mit Eddie Tavares auf dem Parkett, das gilt ähnlich für Mustafa Fall, schon ein bisschen limitiert bist in deiner Spielweise und was du alles defensiv machen kannst. Du wirst jetzt nie dauerhaft switchen mit Tavares oder mit Fall auf der 5. Limitiert das wieder so ein bisschen, aber die Impact-Metriken für die beiden sind haushoch über allen anderen. Sind individuell die beiden dominantesten Verteidiger der Liga, wenn man das nach Advanced Metrics macht, auch wenn man es nach den Counting Stats macht, ne, führen in Blocks mal wieder beide. Für mich ist Matthias Lessor und Jan Vesely sind die für mich insgesamt vollständigeren Verteidiger. Lessor foult immer noch wie blöd in jedem zweiten Angriff, das ist ein bisschen ein Problem, was ihn vielleicht auch so eine Stufe nach unten setzt, aber wenn ich jetzt eine Playoff-Defense haben möchte, auf ganz hohem Level, wo der Gegner kein zuverlässiges Schema finden kann, wie man die attackiert, dann wären es für mich Wesley oder Lissot am ehesten.
Wie definierst du für dich diese Kategorie? Hast du noch ein paar Guards, die du mit reinwerfen kannst? Oder ist es dann...
Ja, Guards. Also ich bin auch bei Basti. Grundsätzlich, wenn ich sage, ich will jetzt eine Verteidigung zusammenbauen, dann ist die Basis dafür mein Fünfer. Ja.
Finde ich gut.
Ich kann den besten Guard-Verteidiger der Liga haben, Grant oder Walkup oder wen auch immer. Und ich finde das erwähnenswert. Das ist für mich fast so, wie du, keine Ahnung, in der NFL besten Offensive-Spieler oder wie du sollst eigentlich die besten Quarterback irgendwie ausschreiben und die beste Skill-Position, weil das ist einfach was anderes. Also wenn du keinen guten Fünfer hast defensiv und du hast Grant kann nur einen Spieler verteidigen, dann läuft halt der andere Pick-and-Roll und dann ist dein Impact einfach garantiert limitiert. Ein gesunder Tavares, sagen wir über 28 bis 30 Spiele, ist bei mir immer der defensive Spieler des Jahres. Für mich gab es viele Wochen und Monate dieses Jahr, wo er einfach für mich nicht rund lief, wo es sich schleppend aussah, wenn er übers Feld gekommen ist. Auch die Rückrunde defensiv war jetzt nicht als Team nicht überragend. Ich weiß, dass er natürlich dann auch, wenn man sich die Stats von Real Madrid anguckt, dann Poirier auch dann immer so ein bisschen, dass sie den mitschleppen. Normalerweise ist Tavares immer die Eins, dieses Jahr wäre es für mich Wesley.
Ja, fair. Ich habe hier auch falsch stehen. Ich habe auch an die Guard-Verteidiger erst gedacht, weil über die ja auch so viel diskutiert
wird. Grant ist schon wirklich besonders. Und auch Walker ist wirklich besonders. Ich glaube, es gibt wenig, was man sich... Also das ist schon einberechnet, dass ich immer denke, okay, ich nehme immer einen großen Verteidiger über einen kleinen. Und trotzdem Walker sich manchmal 40 Minuten anzugucken. Ja. Es gibt kaum einen Spieler, den ich irgendwo, auf welchem Niveau, wo ich mir immer wieder denke, das gibt es nicht, was der macht. Wie der um Positionen kämpft, wie der Große aus der Zone raushält, wie der immer noch die alten, einfach von hinten den Ball klaut. Juli, Guards, wie der durch Blöcke kommt. Du kriegst den einfach nicht in den Block also manövriert. Das ist Wahnsinn, was er mit Chris Jones gemacht hat in dem einen Spiel. Wo Chris Jones hat in den ersten 22 von 22 Partien zweistellig gescored. Der hat gefühlt den Ball nicht also Richtung Korb bekommen. So, das ist schon bemerkenswert. Trotzdem ist es keine Frage, dass ein großer defensiver Anker wertvoller ist als ein kleiner.
Ich glaube speziell, wenn wir auf Europa gucken versus die NBA. Ich glaube, in der NBA ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du einen Flügelspieler hast, eher selten dann doch einen Guard tatsächlich, weil ein Flügelspieler, der mit an der Spitze der Defensivspieler mit dem größten Impact ist und es liegt halt einfach an der Fläche des Feldes und an den anderen Regeln.
Ja, und auch einfach finde ich, du brauchst halt in der NBA auch einen, einfach wenn du am Ende brauchst du jemanden, der es zumindest schwierig machen kann für die Flügelstars, die da rumlaufen. Mhm. Und du brauchst halt, wenn du es ist natürlich auch nicht mehr so. Es gibt auch hier Shane Larkin und Mike James und die ganzen Marcus Howard, die da am Ende kreieren. Und darum geht es auch, um die irgendwie zu stoppen. Aber um das ganze Spiel, die Pick and Roll, der elementare Baustein von der EuroLeague-Offense, das so regelmäßig zu verteidigen, das ist dann halt der Große.
Einfach nur aus dem Bauch raus, Rookie des Jahres, Miller McIntyre oder Nunn?
Guck ihn dir an.
Da kommen wir. Du musst nur wählen zwischen den beiden.
Ich derartig schwachsinnige
du musst wählen zwischen den beiden.
Kendrick Nunn, der Rookie. Kendrick Nunn, der NBA-Playoffs gespielt hat, dieser Rookie.
Ja, Nunn. Es ist Nunn, aber ich bin auch bei
Basti. Dieser junge, ungezähmte Rookie.
Der Hüpfer, ja.
Wenn Steph Curry in die Euroleague wächst, oder Kevin Durant hat doch damit spekuliert.
Dann wird der Rookie des Jahres.
Ja, wird der Rookie des Jahres, oder? Mit 37.
Ja, okay. Ja, also wenn Ibaka nicht als ganz junger Bursche ein paar Spiele gemacht hätte, dann hätte er auch eine Chance gehabt.
Ja.
Größte Enttäuschung?
Als Team oder als Spieler oder...
Was ihr wollt?
Ettore Messina.
Jetzt kommen die spontanen.
Ist natürlich Ettore Messina.
Ettore Messina.
Steht bei mir auch auf 1. Mailand und dann Partizan.
Partizan finde ich nicht so... Ich meine, es ist schon immer noch ein bisschen... Haben wir auch schon öfter besprochen im Podcast. Dieser große Name, der durch die Hallen weht, ist ein Obradovic. Und dass der es jetzt aber das zweite Jahr in Folge nicht hinbekommt, seine Spieler zu sagen, könnt ihr bitte in der Transition zurücklaufen, finde ich ein bisschen verwunderlich, dass das noch nicht ein größeres Thema ist. Ich finde es aber bei Partizan nicht so eindrücklich wie bei Mailand.
Mailand liegt deutlich drüber. Wir hatten noch in der letzten Übertragung 33 Millionen Etat. Kolportiert.
Ja.
Und halt einfach verkehrt.
Ja, und auch einfach so. Wie gesagt, ein paar Interviews dabei.
Pangos
dabei, das auch. Und wie gesagt, jedes Spiel war das Postgame, ja, wenn wir konstant, wenn sie gewonnen haben, dann hat er gesagt, oh ja, jetzt sind wir endlich einigermaßen gesund, jetzt gewinnen wir natürlich. Und wenn das nicht der Fall war, dann war wieder irgendwas, weiß ich auch nicht.
Welches Team hat euch am meisten Spaß gemacht, dem Team beim Basketballspielen zuzugucken?
Also, ich mag, glaube ich, so ein paar Facetten. Ich würde sagen, so Panathinaikos im vierten Viertel, wenn sie in ihren absolut sechsten Gang defensiv schalten. Es gab so drei, vier Spiele hintereinander, wo Partizan wo Doja auf einmal so explodiert ist und wo sie einfach dann mit Panther, Nunnally, Doja und Ledey auf der 4 gespielt haben und sogar Caboclo dann. Und alleine die 1 bis 4, das war für mich, das war wirklich so, keine religiöse Erfahrung, aber das war richtig Bock gemacht. Und ansonsten auch Madrid in der ersten Saisonhälfte.
Ja.
Ich würde noch Baskonia dazwischen werfen, einfach nur, weil es so wild ist.
Baskonia zu Hause ist schon am richtigen Tag, ist auch einfach schon, macht das schon.
Sugar. In jedem gemachten Korb einfach ein Spieler, der schon über der Mittellinie wieder mit dem Ball ist. Das ist der Umschnitt von der Kamera und der Ball ist schon wieder ganz woanders. Aber ansonsten auch Partizan. Partizan ist die Mannschaft, die am meisten Spaß macht, weil es Chaos vorne und hinten ist. Vorne brillant und hinten ist... Jedes Spiel geht 124 zu 125 aus.
Ich liebe Batsokas Olympiakos, jetzt wo es Klick gemacht hat, wieder einfach zu gucken, wie die Basketball spielen. Most fun to watch. Wer ist, und das ist jetzt auch total, ich schmeiße euch das einfach hin und das Erste, was euch so in den Sinn kommt, wer ist der spektakulärste Spieler, den wir gerade in der Liga haben?
Für mich ist es wahrscheinlich Lissor.
Mhm. Oh, okay.
Da, will ich nicht da waren ein paar Jams dabei dieses Jahr.
Ja, ich hab's gar nicht.
Also ich finde, wenn der kleine Pocket Bounce Pass kommt und er kommt in so einem Stemmschritt mit Bewegung in den Pass, dann denke ich mir jedes Mal, okay, gleich klingelt's. Es ist natürlich so, der ist nicht mein Lieblingsspieler, aber so wenn man jetzt nach der normalen, wie du sagst, spektakulär ist das erste Dunks, normal ist es Campazzo, aber Lissor hat schon ein paar wilde Dinger dabei gehabt dieses Jahr.
Bei Dunks werfe ich mal noch Josh Nebo mit rein, den ich wirklich, also das finde ich teilweise wirklich auch athletisch absurd und auch nicht richtig erklärbar. Irgendwie, was
ich
finde
die Ästhetik, aber auch von den Lissor Dunks finde ich die Ästhetik schöner als die von Nebo.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da bin ich eher Team Nebo. Basti.
Ich habe einen Curveball, wer hätte das erwartet? Allen Smilagic.
Ja, steht aber bei mir hier auch in Klammern. Also ist auch immer noch.
Ja, genau aus den gleichen Gründen, wieso Partizan Fun ist, anzuschauen, weil Allen Smilagic in jeder Situation was tut, was du nicht hättest kommen sehen. Und so, also oft im Negativen auch. Ja. Aber es ist spektakulär, dem zuzugucken.
Ja. Ja. Man muss noch, für mich, ich müsste noch La Provitola erwähnen. Oh. Auch die ersten Monate in der Saison waren so sick einfach. Nochmal, bitte, wenn du ein junger Guard bist, guck dir mal, versuch mir dir das zu besorgen und filmst dir im Notfall ab und guckst dir mit der halben Geschwindigkeit ein, was er macht, wenn er das Dribbling noch nicht benutzt hat oder er hat es sogar benutzt, wie er sich seine Blöcke vorbereitet. Das ist einfach, gibt es so auch, habe ich noch nicht oft gesehen. Es ist ein Schulterfake und der verändert den Winkel des Verteidigers und dann nutzt er den Block ohne Probleme. Und normalerweise siehst du einfach und du denkst immer, wieso kommt er jedes Mal entspannt über den Block und kann entweder den Dreier werfen oder in die Zone spazieren für seinen Floater oder für den Pass, weil er sich den Block jedes Mal so vorbereitet, dass sein Gegenspieler hängen bleibt. Und das liegt daran, an seinen kleinen Hesitations und Fakes, was alles aus dem Oberkörper. Und das ist so subtil und das ist einfach ein wirklich... krank.
Oh, schön.
Da merkt man das, man hat hier einen Mann von Basketballkultur sitzen. Ich bin mehr so der Rock am Ring Basketballkultur. Ich will allen Smilagic anschauen, wie er in drei Leute reinrennt und fällt das komplette gegnerische Team um.
Ja, du.
Es wird offensiv voll gepfiffen, er ärgert sich.
Aber Smilagic kann sich auch niemand entziehen, sorry. Wenn er da loslegt, dann...
Du hast keine größere Varianz bei einem Spieler in der Euroleague, ob er in den ersten 5 Spielminuten 12 Punkte haben wird oder 5 persönliche Fouls.
Und die 12 Punkte aber mit 3 Dunks, wo du dir denkst, das kann dieser weiße Junge kann das nicht machen, aber er macht es halt.
Ja.
Wer kriegt den letzten Wurf? Ist euer Team. Könnt euch einen Spieler picken in all der Star Power. Wer wirft den letzten zum Euroleague-Sieg?
Ich gehe mit Lukas. Also er kriegt die letzte Possession von mir. Im Idealfall kommt er in die Linie. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass er einen Weg findet, dich zu einem kleinen Foul, dass du dich hinreißen lässt, irgendwo einen Arm stehen zu lassen. und er da reinschlüpft, aber ich gehe einfach mit Lukas, mit Track Record.
Der ja die meisten Crunchtime-Dinger geschmissen hat dieses Jahr, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist Iffe Lundberg, ne? Der ja irgendwie da seinen Gefallen dran gefunden hat.
Miller McIntyre ist dann natürlich auch noch zu erwähnen, dieses Jahr Game 2 Game Winner getroffen. Auch da Mike James normalerweise. Aber ich mag ganz Lukas, dass er eben auch den ganz, also so, ihn einfach im Pick and Roll zu haben. Es ist dann eben nicht, also da will er rein. Ich finde, kann noch mehr passieren. Manchmal denke ich mir, okay, Mike James wird gerade seinen Sidestep nach rechts, wird der immer los. Wir haben ja, glaube ich, auch kurz darüber gesprochen, dass Shane Larkin ihn zum Beispiel jetzt letztes Spiel, nicht, in dem entscheidenden Spiel, nicht losgewonnen ist, hat den Iffe Lundberg perfekt getimed. Aber ich mag bei Lukas einfach, dass es ist nicht nur ist, wir wissen alle, jetzt schießt er entweder den Stepback nach links oder nach rechts und wir versuchen zu contesten, sondern es ist das Foul, es ist der Stepback, es ist der Drive, es ist sogar dann der Pass noch.
Also es ist variantenreicher.
Es ist irgendwie so alles und ich fühle mich wohl, wenn er den Ball in den Händen hat.
Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, die Namen sind eigentlich alle schon genannt worden.
Ja, ist interessant, ne? Weil jahrelang hätten alle Kevin Punter gesagt. Weil das jahrelang der war, der irgendwie die dicken Dinge am Ende versenkt hat.
Ich meine, ist er immer noch, war halt erste Saisonhälfte durch Verletzungen sehr auseinandergepflückt. Ich würde tatsächlich, auch wenn die Historie der letzten Jahre das nicht wirklich hergibt, aber also vor allen Dingen dieser Saison nicht wirklich hergibt, aber Nikola Mirotic wäre schon immer noch mit der Spieler, wenn ich so jemanden habe, der einen Entry-Pass spielen kann, der ankommt. Dann Nikola Mirotic da einzusetzen, schon immer noch für mich eine der größten Offensivwaffen der Liga, auch spät in Spielen, weil er sich eben, weil du dir ziemlich sicher sein kannst, dass er seinen Wurf losbekommt. Ne? Shane Larkin, Mike James haben unglaubliche 1 gegen 1 Skills, aber es gibt Verteidiger, wo es schwierig wird. Nikola Mirotic kann über jeden werfen. Und das.
Ja. Also wenn du gesagt hättest, es sind noch 4 Sekunden zu spielen, du hast Seite oder Baseline Einwurf, wer soll den Ball kriegen, dann wäre wahrscheinlich die richtige Antwort Mirotic.
Ja. Ich habe gerade aufs Ohr bekommen, das ist das Schöne, wenn wir hier so zusammensitzen. Wir haben jetzt einfach schon 45 Minuten aufgezeichnet. Aber das ist doch geil, wir verlieren uns hier. Ich hätte noch vorbereitet gehabt, Unsung Heroes. Ich hätte noch den Most Old School Player Laurinas Birutis gerne in den Ring geworfen, den ich einfach liebe. Das machen wir schnell. Ihr müsst einfach nur mit mir zusammen entscheiden. Es gibt die Vorauswahl. Der größte Freak der Liga. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Der Kaunas-Hallensprecher, der Panathinaikos-Präsident, Zach LeDay, Gianmarco Pusecco, Ergin Ataman oder Alexa Avramovic. Wer gewinnt den Freak Award?
Panna. Ich gehe mit Giannakopoulos.
Ich weiß nicht, auf was sich Freak bezieht, aber ich sage Gianmarco Pusecco.
Gut, fein. Und was war die beste Storyline der Hauptrunde? Nunn versus Baldwin. Duschko fliegt erst bei Roter Stern und küsst Baskonia wach. Messina gegen Pangos oder Ataman gegen alle? Oder einfach Ataman ist wahrscheinlich. Die Storyline ist ja einfach nur Ataman.
Also ich bin, glaube ich, wirklich Team Ataman.
Ja, ich glaube ich auch.
Ist für mich ja der größte positive Heel-Turn. Ich habe wirklich letztes Jahr Ataman, die ganzen Storys, die man gehört hat, wollte ich nichts mit zu tun haben. Und irgendwie dieses Jahr ist er.
Hat er dich gekriegt,
Hat er mich gekriegt, ja.
2, 3 kleine Spitzen in die Richtung, da mal den, Hernan Gomez angezählt.
Und wenn er noch so. Ach, die Interviews sind auch einfach geil.
Ja. Also, das. Unser Wrap-Up zur Hauptrunde. Mein lieber Mann, es ist lang geworden.
Ja.
Wir gehen in die Euroleague Playoffs rein. Ab Dienstag, dem 23.04. live bei uns, alles auf Deutsch kommentiert. Kostenlos für alle gibt es auch ein paar Spiele. Dienstag zum Beispiel machen wir beide, Per und ich, Panathinaikos Maccabi Spiel 1. Freitag 20.45 Uhr macht dieser sympathische Herr, Basti Ulrich, das Free-Spiel Barca gegen Olympiakos Spiel 2. Das sind die frei empfangbaren Spiele dieser Woche. Aber es gibt alle Spiele zu sehen natürlich bei uns. Und ihr habt verdammt nochmal alle sowieso ein Magenta-Sport-Abo. Und wir gehen mal so ein kleines bisschen durch die Serien durch. Und ich erbitte mir wieder zeitliche Unterstützung, wenn wir irgendwie bei Serie 2 angekommen sind. Und da steht 2 Minuten 45 dann auf dem Counter.
Ja, aber das musst du, so ein Podcast ist doch auch dafür da, oder
ja,
nicht?
Ja,
so das Gefühl. Fair. Also ich finde, das ist so eine Folge, da können die Leute einfach mal entweder sich das einteilen, ausmachen, so mal gut sein lassen und sich freuen. Ich freue mich noch gleich auf Maccabi Panna. Das hebe ich mir noch für nach dem Essen auf.
Ja, ihr habt ja vollkommen recht. Wir fangen mit Real gegen Baskonia an und ich möchte von euch einfach erstmal wissen, wie geht die Serie aus?
Oh, vor allem anderen. Gleich den Tipp.
Ja.
3-0 für Real Madrid.
3-0, ja.
3-0 für Real Madrid. Was muss passieren? Welche Paralleluniversen müssen sich auftun, damit Baskonia das irgendwie signifikant enger gestalten kann?
Real muss weiterhin so tun, als wären sie immer noch in der Preseason und hätten eigentlich gar keinen Bock, schon wieder anzufangen mit Basketball. Das ist der Trend der vergangenen Wochen gewesen.
Wo du ja gesagt hast, das nicht so einfach ist, umzuflippen jetzt in den Playoffs.
Ich glaube, Real, also vielleicht will Basti, absolut, vielleicht will Basti noch seinen Punkt zu Ende machen, ja. Weil, aber ich sage 3-0, ohne dass Madrid ihr Probleme gelöst hat. Also okay. Ich sage einfach, das ist jetzt einfach zu viele Spiele gewesen für Baskonia. War auch emotionales Highlight reinzukommen. Moneke, wissen wir nicht, wie fit er ist. Also 3-0 Madrid. Und trotzdem, wenn es ein anderer Gegner wäre, würde ich mir Sorgen machen.
Mhm. Ich glaube, der einzige Weg ist, also wenn man es aufarbeitet, Baskonia, wahnsinnig gutes Transition-Team, spielt wahnsinnig viel im Tempo. Real Madrid hat sich zuletzt unglaublich schwer getan, Transition zu verteidigen, weil sie keinen Bock haben, zurückzulaufen, waren in der ersten Saisonhälfte eine sensationelle Transition-Defense, die aber einfach aufgehört hat. Ich glaube, das ist der einzige Weg für Baskonia. Hoffen und beten, dass Real genug verpasst, einfach ein offenes, weil die werden sich viele offene Würfe erspielen und dann rennen. Aber damit erwischt man Real, glaube ich, in einem Spiel vielleicht mal, aber nicht für eine Serie.
Also das Szenario für mich, was natürlich passiert, also ich meine, es kann schon auch alles passieren. So, wir haben gesehen, Baskonia hat sie vor ein paar Wochen geschlagen, Marcus Howard 35 Punkte gemacht. Das kann schon auch irgendwie mal passieren. Ich glaube trotzdem, du gewinnst nicht bei Madrid und dann kann es natürlich sein, dass du mit Madrid mit 2-0 nach Baskonia fährt und das erste vielleicht irgendwie abgibt, weil sie noch nicht ready sind. Aber nochmal, Madrid ist, wie gesagt, das, für mich war der Stretch zu lang, wo sie so gespielt haben.
Shoutout wie immer. Wir sollten eigentlich eine Rubrik einführen, um einmal Lukas Feldhaus zu shoutouten in diesem Podcast, der uns wieder zu allen Serien auch so Themenpapiere gebastelt hat. Und da steht dann einfach drin, der Kader von Real Madrid kommt zusammen auf 306 Playoff-Spiele. Und der Kader mit den zweitmeisten Playoff-Erfahrungen ist Barcelona. Die kommen auf 167 Playoff-Spiele, was einfach halb so viel ist. Deswegen, rechnen ja doch irgendwie, wenn du dich auch so ein bisschen umgeguckt hast, umgehört hast, internationale Kollegen, Twitter hier und Podcast da, alle sagen, ja, die schalten jetzt halt in den Playoff-Modus. Und ich finde es aber schön, dass der, weil so viele Ex-Profis sind da nicht dabei, dass der Ex-Profi sagt, so einfach ist das nicht.
Ich glaube nicht, dass es leicht ist. Also erstmal, wenn sie quasi aufwachen, sind sie in einem Final Four und dann haben sie zwei Do-or-Die-Spiele. Das ist sowieso, also du kannst so dominant vorher aufgetreten haben, wie du möchtest, es sind immer noch zwei Do-or-Die-Spiele. Mhm. So, da kannst du verlieren, weil die Nuancen, wir haben sehen jetzt, die Teams sind deutlich näher einfach aneinander, als sie das, als wir das dachten. Einfach, das liegt A daran, dass Madrid einen kleinen Schritt zurückgemacht hat. Selbst wenn sie sich selbst wieder fixen, sind andere Teams deutlich weiter, als sie das vorher waren. Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass Madrid sloppy ist, sondern es kommen einfach ein paar Teams jetzt in die Playoffs gerauscht mit Momentum einfach. Ja? Sei es Monaco oder Panna oder Olympiakos, die sind quasi jetzt auf den Punkt gesund und fit und spielen ihren besten Basketball. Aber nochmal, ich habe mir eingebildet, dass es so ein paar, du musst so ab und zu wieder auf Betriebstemperatur kommen. Also ich weiß, dass du das auch besprichst. Also als Mannschaft sagst du, okay, wir haben jetzt 2-3 Euroleague-Spiele hintereinander verloren oder wir haben jetzt wieder gegen Barca verloren und dann kommt wieder ein Highlight, dann kommst du Monaco und dann sagst du so, nee, wir müssen wieder. Und wenn du dann einfach wieder vielleicht ein Viertel mitspielst oder eine Halbzeit mitspielst und dann wieder es ähnlich aussieht und es sieht wieder pomadig aus und du bist defensiv einfach nicht da, dann zeigt dir das schon, du kannst dieser Schalter, den Schalter so zu benutzen, ist gefährlich und nicht so leicht. Aber nochmal, sie haben natürlich auch genug, vielleicht ist es für sie nicht schlecht, dieses nicht als Überteam da reinzukommen, sondern vielleicht lesen, können sie jetzt auch so ein paar, vielleicht hören sie Abteilung Weltmeister und sagen, hier, Güni sagt,
wird ja auch Spanisch übersetzt,
Güni glaubt nicht mehr an uns, so, dem Hund werden wir es jetzt zeigen und die haben natürlich auch dieses Team of Destiny mit Fernandes die Möglichkeit, das ist sind seine letzten Spiele, sein letzter Euroleague Ride, das heißt, sie werden sich das auch irgendwie schon so in der Kabine zurechtdrehen können, aber ich wäre schon Ja, ich bin gespannt, was es gibt im ersten Halbfinale in Berlin.
Die Serie lohnt sich auf jeden Fall alleine eben, ihr habt es ja vorhin erwähnt, wieder wegen Markus Haut. Du hast mit Alex Vogel zusammen dieses entscheidende Play-In-Ding kommentiert. Ich habe mir vorhin, ich habe eure Übertragung gesehen und ich habe mir nochmal vorhin alle Würfe von ihm angeguckt. Es waren 19 Dreier, die er genommen hat. Und ich finde diese Diskrepanz so geil, dass du da draußen den harten Hund Dusko Ivanovic mit 5,5 Stunden Trainingseinheiten und allem Möglichen hast. Und trotz all dem, es ist ja nicht das erste Mal, dass ausgerechnet dieser Typ trotzdem einem Spieler immer wieder ganz viel Leine gibt und den ballern lässt.
Also die Scoring-Rate, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, auch Lukas Feldhaus hat uns diese Zahlen rausgesucht. Ich hatte die per 36 Zahlen auch schon mal rausgesucht, das war allerdings vor diesem Play-In-Spiel, wo sie dann nochmal nach oben geschraubt haben. Ja. Scoring-Rate für Marcus Howard ist 29 Punkte pro 36 Ballbesitz. Zweiter in der Liga ist Billy Hernan Gomez bei 23, also okay. Es sind 6 Punkte Unterschied. Wurf-Attempts per 36 sind 26 oder höher sogar, glaube ich.
Das ist das höchste aller Zeiten, glaube ich.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Der höchste Wert aller Zeiten bisher, der höchste Wert aller Zeiten bei 22 Würfen per 36, bei dem Spieler, der relevante Zeit spielt, also der natürlich eine gewisse Minutenrestriktion überschreitet.
Der ist wirklich, also Alexis Schwert, auf den wäre ich noch gekommen, und also, Nemanja Nedov, aber Alexis Schwert war doch bis dann wirklich der frechste Hund, den ich in der Euroleague gesehen habe.
Wirklich.
Und jetzt
das
ist
war
einfach,
völlig schamlos, wirklich.
Jetzt ist einfach Marcus Howard da.
Ich finde es so spannend, dass der Vorwurf ja oft ist, ja, in der NBA, da wird kein ordentlicher Basketball gespielt, so Zocker, die lassen einfach den Ball fliegen. Niemand in der NBA lässt so einen Ball fliegen wie Marcus Howard in der Euroleague. Mhm. Niemand. Es gibt keinen Spieler, auch nicht Steph Curry lässt den Ball nicht so fliegen wie Marcus Howard. Niemand. Den gibt es wirklich exklusiv nur
bei Magenta Sport.
Nur bei Magenta Sport, ja.
Okay, wir einigen uns auf ein 3-0.
Ja.
So.
Schade, ich weiß nicht, ob Chima Moneke jetzt viel geändert hätte. Ich glaube nicht. Real Madrid ist einfach ein absoluter Albtraum auf allen Positionen für Baskonia.
Panathinaikos Maccabi. Wir machen morgen den Auftakt dieser Serie. Der wird sehr definiert ja über dieses, wir haben hier die beiden, die sich nicht abkönnen mit Baldwin und Nunn, also Baldwin bei Maccabi, Kendrick Nunn bei Panathinaikos, die sich gefrotzelt haben, die sich auf online miteinander angelegt haben, in Interviews miteinander angelegt haben. Also es ist schon, also die werden ja auch sehr oft sehr viel miteinander auf dem Feld zu tun haben. Allein deswegen wird es schon spaßig sein, das zu sehen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Wade Baldwin mittlerweile kühl genug für solche Duelle ist. In seiner Bayern-Zeit war er das nicht. Da hat er auch super oft, ist er komplett eskaliert in solchen Momenten. Aber das nur auf dieses Duell runterzudampfen, würde dieser Serie nicht ansatzweise gerecht werden, ne?
Nein, würde es nicht. Wobei ist es schon witzig, ich finde viele Begegnungen, da spielen Mannschaften, die sich sehr ähnlich sind, und auch hier, also am Ende des Tages, wie würdest du sie charakterisieren, wenn du es ganz runterkochst, ist ja quasi die zwei Guards und mit ihrem athletischen Großen, also sei es Baldwin und Brown mit Nebo und dann, was du halt drumherum hast, und auf der anderen Seite ist Lukas mit Nunn und Lesor. Nur diese, wenn man diese Achsen nimmt, sehe ich Panna vorne, einfach weil ich an die Lorenzo Brown Wiederbelebung in den Play-Ins, das war für mich eher ein singuläres Event. Er hat sich für mich nicht anders bewegt, sondern einfach wilde Dinger getroffen. Also ich habe immer noch Schiss davor, dass er noch bei 80% läuft und alles, was Rückengeschichten, wenn er in diese zwei Kontakte kommt, wenn er versucht zu springen und so, das ist für mich immer noch nicht bei 100%. Also es ist vielleicht weniger als vorher, aber ich habe da trotzdem noch meine Bedenken.
Wie hast du sie denn vorne? Also in Panna in wie viel Spielen?
Ich würde sagen 3-2.
Habe ich auch.
Klassisch, ja.
Ich glaube, Maccabi klaut 1 in Athen, auch wenn das absurd klingt, vor 19.000 Bekloppten, die alle, habt ihr gesehen, wie die ihren Zuschauerschnitt nach oben geballert haben in dieser Saison im Vergleich zu den letzten? Die werden alle durchdrehen, und trotzdem ist Maccabi ein faszinierendes Team irgendwie, und ich glaube, sie klauen 1 und dann gewinnen sie 1 zu Hause, und dann Spiel 5 bei Panathinaikos kannst du nicht gewinnen, glaube ich.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe Maccabi als Sieger dieser Serie, weil ich Panathinaikos Offensive einfach nicht vertraue. Ich vertraue generell Offensiven von Ergin Ataman nicht, weil er keine konzipiert für mich. Sie haben natürlich in Kostas Lukas den Spieler,
MVP-Kandidat
auch? MVP-Kandidat, dem du den Ball in die Hand gibst und sagst, kreier, mach einfach alleine. Allerdings ist Maccabi Tel Aviv eine ziemlich gute Defense, wenn es um Pick-and-Roll und Ice-House geht und um alles, was so ein bisschen stagnierend ist. Maccabi insgesamt keine gute Defensive, weil sie sich sehr schwer tun mit gegnerischen Teams, die viel den Ball bewegen, die viel abseits des Balles Actions laufen, weil sie eben Spieler haben wie Wade Baldwin, ja auch gerne mal Lorenzo Brown, die einfach verloren gehen, wenn sie einen Block in den Rücken gestellt bekommen und so. Ich glaube, wenn man gegen so eine stationäre Offensive verteidigen muss, ist Maccabi gar kein so schlechtes Defensivteam. Ich glaube, beide Teams werden sich extrem schwer tun zu scoren. Mhm. Und glaube aber irgendwie dennoch daran, weil ich wirklich Panathinaikos schon so oft offensiv auseinanderfallen habe sehen, diese Saison, dass Maccabi vielleicht hinten raus mehr hat, auch weil sie eine Mannschaft sind, die aus diesen Situationen, also führen die Liga an in Second Chance Points, führen die Liga irgendwie, oder sind immer gut in diesen Sachen, wo man sich sagt, wenn es so ein Grind wird, wird es so langsam wird, was ist denn da wichtig? Eine niedrige Turnover-Rate, kommen oft an die Freiwurflinie anteilig. Ich glaube, dass das eine Serie wird, in der Panathinaikos sehr stark versuchen muss, die Pace zu kontrollieren, es sehr langsam zu machen für Maccabi. Ich glaube aber, selbst in einem langsamen Spiel hat Maccabi ein paar Probleme bereit für Panathinaikos. Lesor ist natürlich ein super Rebounder und jemand, der dir alleine im Prinzip deine Backline absichert. Aber Lesor muss auf dem Parkett sein dafür. So oft in Foul Trouble, das darf er sich nicht erlauben, weil ich glaube, wenn Lesor nicht große, große Minuten geht in der Serie, dann hat Panathinaikos wirklich ein Problem an den Brettern.
Kostas Antetokounmpo, entschuldige mal.
Der ist krank, weiß man gar nicht, ob der spielen kann. Und Kostas Antetokounmpo wäre auch ein guter Kandidat gewesen für spektakulärste Spieler. jetzt, da ich drüber nachdenke. Auch so ein Spieler, wo man nicht weiß, fliegt der Ball gleich in die vierte Reihe.
Smiler geht schon, Kostas Antetokounmpo.
Wer
ist der spektakulärste Spieler?
Ja, es geht um Chaos bei mir. Es geht um Chaos.
Ja, Chaos ist immer spektakulär. Grant ist, glaube ich, auch noch fraglich. Ja, Knieprobleme, der wird extrem.
Das ist die große Frage für mich.
Das ist der Kicker, ne?
Das ist für mich der absolute Kicker. Wenn Lorenzo Brown nicht hundertprozentig fit ist und du hast einen Grant, könntest Grant 30 Minuten lang Wade Baldwin verteidigen lassen, dann sehe ich Panathinaikos auch deshalb vorne, weil du eben diese Sachen, diese Athletik und was deren Vorteile sind. Manchmal habe ich das Gefühl, du kannst dich in der Playoff-Serie so ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, die Turnover, die Maccabi produziert, werden vielleicht ein bisschen weniger. Die Offensiv-Rebounds, die du holst, werden ein bisschen weniger. Für mich ist Grant, wenn Grant nicht fit ist, also wenn du mir jetzt sagen würdest, Grant ist wirklich hoppelt da nur rum oder ist nicht dabei, dann glaube ich, das ist tatsächlich das Zünglein an der Waage und dann würde es für mich kippen.
Dazu kommt noch, dass der Supporting-Cast bei Maccabi zur richtigen Zeit echt auch am Limit spielt. Nebo ist gut, Cleveland ist gut, gerade Rivero ist gut.
Aber sie haben auch ein paar Spieler, sie brauchen normalerweise auch eben diese zweite Lineup mit Bartolomeo und mit Blatt, dann haben sie ein bisschen so Tiki-Taka, dann bewegen sie anders den Ball. Ich glaube auch in den Playoffs kannst du da anders diese Matchups angreifen und so, dann wird es schwieriger, diese Minuten so zu verteilen. Es wird spannend. Trotzdem Oaka, sie haben diese, wenn es drei Heimspiele für Athen geben sollte, haben sie Fans. In Belgrad gibt es keine Fans. Ja.
So ein Paar gab es jetzt da irgendwie, oder? Kann das
ja,
sein?
Wer
so,
weiß,
so ganz,
selbst kann's da, aber
ich habe mich nur gewundert, plötzlich gab es sowas wie ein paar Pfiffe hier und da mal ein bisschen Applaus und sowas. Ich dachte mir, wo kommt das denn her?
Ja.
Also das spielt für dich aber, Basti, keine große Rolle, weil es die ganze Saison sie über schon damit umgehen mussten.
Maccabi. Sie haben eine wahnsinnig gute Heimbilanz, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber Heimbilanz, wenn man so möchte. Also in Belgrad fühlen sie sich wohl. Leere Hallen führen, das ist tatsächlich über die Corona-Zeit so ein bisschen auch als Sportstudie angefertigt worden, insgesamt zu höherer offensiver Efficiency. Ich weiß nicht, das kann Per deutlich besser beurteilen.
Wow, okay. Leere Hallen führen zu größerer offensiver Efficiency.
Spieler, die dazu befragt wurden, sagen oft, dass wenn sie zum Beispiel in der Ecke stehen und werfen und keine Fans hinter sich haben, dass es dann halt Trainingsbedingungen sind. Und im Training wirft man, das ist ja ein...
Glaubst du, Freiwurfquote, hättest du die im Kopf?
Ob Quote die besser wird oder nicht, das weiß ich. Ja. Ich glaube aber schon, dass auch die besser geworden sind.
Ich meine, die wäre damals ein bisschen besser gewesen.
Und das spielt enorm in die Karten von Maccabi. Das ist natürlich ein winziger Faktor. Ich tue mir immer sehr schwer mit so Beurteilungen von Heim- und Auswärtsvorteilen, weil...
Ich glaube, Spiel 5 einfach. Ich glaube, Ja. Das ist schon ein Ding. Ich glaube, da gibt es die Tendenz, dass Zuschauer, dass sich ein Schiedsrichter mal beeinflussen lässt. Spiel 5 in dem Tollhaus. Das ist ein bisschen Kräfte freisetzt, wenn du schon am Zahnfleisch gehst und so. Ich glaube, da ist so ein bisschen was. Aber
ja, Panna hat halt auch so ein paar Spieler, die sich auch gerne mal von gegnerischer Kulisse anzünden lassen. Ne? So ein Lesor und so ein Slukas, der dann gefühlt das eher noch geiler findet jetzt hier gerade gegen alle. Ja, mal gucken. Also wir beide Panna, du sagst Maccabi.
Ich sag Maccabi.
Es wird auf jeden Fall wird eine schöne Serie. Es ist eine Menge drin und einfach nur dann irgendwann, wenn wir den Blick dort dann doch alle wieder aufeinander und Bordeaux lenken, wenn sie sich da ordentlich bearbeiten. Zwei Serien fehlen noch. Monaco gegen Fenerbahce. Da bin ich sehr gespannt, was die versammelte Expertise hier dazu zu meinen hat.
Basti, erzähl uns mal.
Das ist das hotteste Take, das ich habe. Ich glaube, das ist eine ziemlich eindeutige Sache. Also ich sehe keinen Weg, wie Monaco diese Serie gewinnt gegen Fener.
Eindeutig bedeutet in
für mich ist es ein Gentleman-Sweep, ein 3-1. In 7 Spielen wäre es ein 4-1 für mich. Ich würde nicht so weit gehen, als Monaco keinen Sieg geben. Aber für mich ist Fenerbahce die klar bessere Mannschaft. In allen Aspekten, speziell nach der Übernahme von Jasikevicius. Über den letzten Abschnitt der Saison, die beiden Teams gar nicht mehr im selben Kosmos unterwegs. Fenerbahce ist eher nah an Real aus der ersten Saisonhälfte als an Monaco aus der zweiten Saisonhälfte. Zwei Teams, die völlig in unterschiedliche Richtungen trenden für mich. Monaco kommt sehr schwer zurecht mit Ballbewegung. Auch die haben viele Spieler, die gerne mal abseits des Balles verloren gehen. Gerade wenn eben Mike James viel auf dem Parkett ist. Sehr spekulative Defensive, sehr aggressiv in Passwegen, sehr viel Gambeln. Das ist alles absolutes Gift gegen Fenerbahce und gegen Jasikevicius Offensiven. Wenn man es nicht schafft, völlig anders defensiv aufzutreten als das, was man für einen langen Teil gerade der zweiten Saisonhälfte aufs Parkett bekommen hat, ist man aus meiner Sicht wirklich relativ chancenlos gegen Fenerbahce in dieser aktuellen Verfassung.
Ich habe 3-2 für Fenner.
Ich gehe mit Monaco.
3-2. Du gehst mit dem Rocker-Team.
Ja. Was soll ich machen? Jerome ist mein Boy. Ja.
Was soll ich machen, Mann?
Was soll ich machen? Ich glaube, Fenner würde, wenn ich mir die letzten Wochen des Basketballs angucke, würde ich auch sagen, Fenner spielt den besseren Basketball. Ich spekuliere auf die Intangibles, die da heißen. Sie waren letztes Jahr schon im Final Four. Ich bin so ein bisschen näher an Monaco dran. Ich glaube, dass sie auch das ist endlich das Jahr, wo sich Mike James' Karriere quasi zum Guten wendet. Er wird anders wahrgenommen, er wird den MVP-Titel gewinnen. Und ich glaube, dass sie das Gefühl haben, sie können auch die Euroleague einfach gewinnen, weil sie nah dran waren letztes Jahr. Sie haben letztes Jahr ein Spiel 5 gewonnen, haben quasi den gleichen Core. Ich habe auch immer noch manchmal, wenn ich nicht diese Bilder im Kopf habe, die Dreierrekord aufgestellt, mit 50 gewonnen, Nigel Davis macht 50, diese ganzen Sachen, dann denke ich halt manchmal noch, Tyler Dorsey und Kalates trifft in einem Spiel kein Dreier, kein Scheunentor von draußen oder verschwindet mal so eine ganze Serie offensiv. Und dann Biberovic ist noch jung und auf einmal kommen Shangli defensiv angreifbar und dann kommst du in so eine, wenn ich mir nur Personal angucke und so weiter, dann kann ich nicht sagen, dass Monaco chancenlos ist. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit Tollhaus Monaco in dem Spiel 5.
Dann hätten wir Sascha Obradovic mit seiner Mannschaft im Final Four. Das übrigens auch live zu sehen, natürlich bei uns Ende Mai, das letzte Mai-Wochenende, Freitag die beiden Halbfinals, Sonntag der Finaltag, alles zu sehen. Bei uns, ja, also gut, ja, du hast da natürlich noch, ne, die Browns und Blossom Game hatte so einen richtig guten Stretch jetzt hinten raus. Ja,
John Lloyd ist wieder dabei, John on the third, wenn die defensiv so ein bisschen sich zusammenreißen, die Rotation zuletzt runtergeht, ein bisschen weniger Strasell. Für mich, ich glaube auch, sie haben mich verletzt, als sie gegen Efes gespielt haben. Und da haben sie dann, ich weiß es nicht, da haben sie zweimal nicht gut ausgesehen. Ich weiß es nicht.
Also ich fasse diese Serie für mich in einer kurzen Statistik zusammen. Monaco lässt anteilig die meisten offenen Catch-and-Shoot-Dreier der Liga zu. Fenerbahce hat die meisten offenen Catch-and-Shoot-Dreier der Liga, die sie mit einer Quote von 43% treffen.
Ja.
Ich glaube, Mike James muss 40 scoren im Schnitt, damit Monaco eine Chance
wird,
hat.
Wird geil. Die kennen sich ja super gut noch, ne? Calates gegen ihn, dann hast du Hayes Davis gegen John Brown und du hast so ein paar Matchups einfach, auf die man sich auch wahnsinnig, wahnsinnig freuen wird. Fehlt noch die Oscar da Silva-Serie. Barcelona gegen Olympiakos.
Das ist die einzige, für die ich kein Ergebnis notiert habe, weil ich es nicht weiß. Ich kann es nicht rausfinden.
Bei mir steht ein 3-2 für Olympiakos, aber ich habe halt auch ein leichtes...
Ich bin auch bei Olympiakos angekommen. Das basiert auch nicht auf so viel fundiertem. Am Ende ist es für mich Batsokas gegen Grimao. Ich weiß, ihr habt beide... ihr habt ja sehr hoch das gerankt, was der Grimao dieses Jahr gemacht hat. Ich glaube trotzdem, dass Playoff-Serien, gerade genau, wenn dann das Schachspiel losgeht und...
Ist das nicht sogar der Spitzname von Batsokas? Der Chess-Player, glaube ich, irgendwie sowas, ja.
Für mich ist einfach, du kannst nicht überragend gut sein in etwas, was du das erste Mal machst. Egal, wer du bist. Das ist eine generelle Regel in meinem Leben.
Philosophisch ist das, ja.
Das ist auch nicht besonders deep, weil egal, was du machst, wenn du 5 Jahre später auf deine Anfänge zurückguckst, denkst du, wow, da war ich noch ganz schön scheiße in dem, was ich da gemacht habe. Und am Ende ist es dann für mich auch da wieder. Es sind Mannschaften, die irgendwie ähnlich sind. Wir haben irgendwie auf beiden Seiten immer gesprochen, okay, wo geht manchmal die Offensive hin im Halbfeld? Wer ist der Closer? Blablabla. Bla, bla. Jetzt ist das Guardplay so ein bisschen besser geworden bei Olympiakos am Ende. Alles wieder so ein bisschen flüssiger. Bei Barca, da haben wir das gleich angesprochen, obwohl sie La Provitola haben. Aber auch der ist es manchmal auch nicht dieser typische Closer gewesen. Sie haben auch da wieder, wenn sie nichts im Halbfeld, wenn sie nichts im Fastball kriegen, sahen sie so ein bisschen seltsam aus. Diese Offense-Defense-Geschichte auf den großen Positionen. Bisschen wenig Paint-Touches manchmal. Aber am Ende gehe ich mit dem Coaching einfach mit Olympiakos.
Kanan ist in bestechender Verfassung, wie fast alle bei Olympiakos, pünktlich zu dieser Phase der Saison. Ich wusste nicht, dass Isaiah Kanan diese Geschichte mit Barca hat. Als er da mit Unix Kazan gespielt hat und dann irgendwie die Halle mit dem Zeigefinger zum Schweigen bringen wollte und das flog ihm schön in die Ohren. Und jedes Mal, wenn er jetzt da ist, hat auch jetzt irgendwie alle Spiele in Barcelona sah nicht so wahnsinnig dolle aus. Allein dafür liebe ich sowas schon wieder. Und dann hast du Barca auf der anderen Seite. Oscar da Silva, auch das musst du mir nochmal ins Gedächtnis rufen. Das wäre dann sein Euroleague-Playoff-Debüt, ne? Weil der letztes Jahr gar nicht in der Rotation, also hat nicht gespielt bei Barca vergangene Saison. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, also... Es wird halt, keine Ahnung, also Vesely und Lapro müssen dieses Team irgendwie mit ihren 34, 35 Lenzen da. Okay, dann hast du.
Glauben wir an einen magischen Ricky Rubio-Auftritt? Gibt es da ein Sighting?
Nee.
Glauben wir an Jabari Parker?
Ja. Jabari Parker hat
also aber getan, an nochmal so, noch so 5% mehr Jabari Parker vielleicht, weiß ich nicht.
Weiß nicht, ob die Rolle von Jabari Parker jetzt wirklich verlangt, 5% mehr von ihm zu bekommen oder nicht. Ich finde, der passt da schon sehr gut rein. Ich glaube, wenn ich irgendwo hochskalieren würde, dann wäre es an anderen Stellen. Ich glaube, du brauchst viel La Provitola, wie schon angesprochen in der Serie. Du brauchst viel La Provitola aus dem 1 gegen 1. Das ist was Barcelona überhaupt nicht gerne macht. ISOs, Pick and Roll, beide Teams spielen kaum Pick and Roll. Beides Teams, die sehr viel, sehr anders in ihre Offensive kommen. Für mich ist tatsächlich der berühmte X-Faktor dieser Serie eher Billy Hernan Gomez. Der hat jetzt Knieprobleme, man weiß gar nicht genau, ob der spielt oder wie und wann. Aber Olympiakos spielt die mit Abstand geringste Pace der Liga, spielen sehr langsam, kommen sehr langsam in diese Offense, was es zumindest in der Theorie dir erlauben könnte, den Billy Hernan Gomez vielleicht auch ein bisschen mehr spielen zu lassen. Und du wirst diese Scoring-Option dringend brauchen, weil ich bei Barcelona scoret sonst niemand. Es scoret außer Billy Hernan Gomez keine
Chance, dass es mal wieder so zumindest ein Brizuela-Spiel gibt, oder ist das irgendwie so...
Ich meine, die Chance gibt es immer. Ich warte immer auf das Alex Abrines-Spiel, um ehrlich zu sein, und warte da seit Jahren vergeblich. So ein Spieler wäre natürlich auch wahnsinnig wichtig in so einer Serie, um das, was Olympiakos defensiv macht, zu brechen. Ich glaube, die größte Gelegenheit insgesamt systematisch für Barcelona ist es, die Bretter zu dominieren. Sie sind ein deutlich besseres Rebounding-Team, haben da insgesamt breiter verteiltes Personal, das von verschiedenen Positionen aus für zweite Chancen sorgen kann. Ich glaube aber, dass das ein ganz schöner Rockfight werden könnte, weil auch Olympiakos Piräus Offensive nicht so zuverlässig wie letzte Saison. Ich glaube, das könnten ziemlich ekelhafte Spiele werden.
Ja.
Und da hast du mit Jan Wesely und mit Nicolas Laprovittola und so hast du schon ein paar Spieler, wo ich sage, die würde ich gerne haben in so einer Serie. Also deswegen bin ich so unentschlossen. Ich hab mir kein Ergebnis aufgeschrieben. Aber meine Tendenz wäre auch eher bei Batsukas, weil ich den, also für mich ist er, wir haben letzte Woche kurz über die besten Coaches Europas gesprochen. Für mich sind es Isalo, Jasikevicius, Batsukas, die drei Namen.
Die Euroleague Playoffs, komplett live bei uns bei Magenta Sport. Ich möchte zum Abschluss, auch wenn in der Regie wahrscheinlich sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, noch zwei Themen mit euch streifen. Eins, ich glaube bei euch in der Übertragung, bei Alex und dir habe ich es letztens auch gehört, wir haben es in der Konferenz gehabt. Wir skizzieren jetzt noch mal kurz den Case, wenn man wirklich Referee-Reviews mit einem Buzzer versehen würde, wie das aussehen soll. Weil du hast, was hast du gesagt? Du würdest sogar eiskalt nur auf 24 Sekunden sie lassen? Da bist du dabei, oder was?
Ja, schon.
24 Sekunden sind zu wenig.
Ach, Quatsch. Wenn er davor steht.
Ja, ja.
Wenn er am Joysticker ist.
Wenn du es nach 24 Sekunden nicht siehst, dann, ja, dann ist es offenbar nicht eindeutig.
Nicht mal eine Minute?
Genug. Nein. Also mein Leidensweg, also ist ja noch viel schlimmer als eurer, glaube ich, weil ich, glaube ich, mehr NBA gucke als ihr. Die Reviews in der Euroleague sind ja noch ein Traum gegen die scheiß NBA. Ja. Also es ist wirklich das Allerschlimmste. Und am schlimmsten ist es, wenn du in der Crunch-Time gehst und denkst, ja geil, jetzt 2 Minuten Crunch. Und dann ist das Spiel unterbrochen für 15 Minuten, weil irgendwer auf einen Ball guckt und ob der noch die Fingerspitzen berührt hat oder nicht. 24 Sekunden Shotclock, mega. Alex Vogel hat dazu gesagt in der Übertragung, und dann brauchen wir eine Review dafür, ob die Entscheidung vor Ablauf der Shotclock getroffen wurde.
Also es hätte natürlich einen extremen Unterhaltungsfaktor, aber 24 sind mir zu wenig. Ihr kriegt mich nicht davon überzeugt, dass man das nicht zumindest eine Minute machen sollte. Und die zählt dann runter. Und irgendwie ist es trotzdem noch unterhaltsam, weil es halt trotzdem dann runter...
Ja, da muss schon ein bisschen Druck drauf sein. Und nochmal, was machen wir hier? So, es ist eigentlich soll es sein, der Schiedsrichter sieht es in Echtzeit. Niemand hat diese Regeln erfunden und gesagt, das Spiel muss perfekt... Also, das Perfektion war nie der Anspruch.
Gibt's eh nicht.
Und
das,
lass uns dann näher rankommen, aber der Preis muss okay sein, um näher an Perfektion zu kommen.
Und genau das regt mich auch an der aktuellen Verwendung von diesem System so sehr auf, dass es in 60% der Fälle gefühlt, das basiert auf keinen statistischen Auswertungen, ist es eine klare Entscheidung des Referees, der klar gesehen hat, was passiert ist. Und dann geht man dennoch zur Review und guckt sich für 5 Minuten was an, wo jeder sieht, dass die ursprüngliche Entscheidung des Referees richtig war, nur um dann zu bestätigen, dass die ursprüngliche Entscheidung des Referees richtig war.
Sogar mehr als 60%, würde ich sagen, diese Fälle.
Ja. Was machen wir hier?
Ja. Und dann müssen wir dringend auch wieder daran, dass, also wir müssen auch eindampfen, wann überhaupt das kommen kann mit der Coaches Challenge und so weiter. Es kann nicht sein, dass du, also gut, du kriegst es natürlich runtergerappt, wenn du sagst, wenn du auch als Trainer im Hinterkopf haben musst, wenn ich jetzt wirklich hier Anfang des zweiten Viertels diesen Ausball challenge und der Ref hat halt nur 24 Sekunden Zeit und so, dann gehst du vielleicht auch ein bisschen sorgsamer damit um. Aber ich würde auch wirklich, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile wieder fast so weit, dass ich sage, vor dem Schlussviertel gar nicht. Weg
damit. Ja, aber ich will es im Schlussviertel ja besonders nicht. Ich will es ja besonders da nicht, wo das Spiel am geilsten sein soll. Und dann unterbrechen wir wieder alles für eine Viertelstunde, weil irgendein Depp schauen muss, ob irgendein kleiner Finger noch an irgendeinem Ball war.
Ja, aber wir haben uns ja jetzt schon drauf geeinigt, dass wir ein Zeitlimit einführen.
Wir machen
ja
auf jeden Fall ein Zeitlimit.
Zeitlimit und letztes Viertel.
Letztes Viertel.
Ja. Und auf jeden Fall, was die Spielzeit angeht, also wenn sie das checken, das erst in den letzten 5 Minuten.
Ja, ja. Absolut.
Also wenn du im ersten Viertel überprüfst, wie viel auf der Uhr war, als du 24 Sekunden abgepfiffen hast und das lief noch ein bisschen weiter, niemals. Nichts verändert das. Hm. Nichts.
Ja.
Okay, von den 24 bin ich immer noch nicht ganz überzeugt, aber irgendwie würde es schon auch stringent sein. Es ist halt die 24 schon, ja. Ich denke mal
die Amigos haben 24 Sekunden, um sich irgendwas auszudenken, womit sie in den Korb werfen können. So dann, das muss dir reichen. Es ist quasi ein Angriff. Also wir gehen quasi wie einen ganzen Angriff ab, um einmal zu überprüfen, ob eine Aktion in irgendwas, ob das regelkonform oder ob wir da was anderes sehen.
Und es gucken sogar zwei Leute drauf, ne?
Ja,
Und wenn der eine Ref falsch entscheidet, kann der andere denn die Fehlentscheidung fangen und kriegt dann 14 frische Sekunden nochmal? Oder?
Okay, wir müssen auf jeden Fall daran. Das ist, du hast recht, im Vergleich zur NBA, du guckst mehr als ich, aber ist es noch human in der Euroleague? Ja, aber es NBA ist trotzdem. Ist es wirklich
unerträglich. Es ist, nein, aber das ist ja genau das, was wir uns, was beschützt werden muss. Also es ist ja, wie gesagt, die ältesten Sätze sind ja, die NBA will eigentlich dieses Gameflow zurückbekommen, was die FIBA sagt. Und wenn die großen NBA-Heads mal irgendwie ein Fieberturnier gesehen haben, dann sagen sie, wow, das geht ja so schnell vorbei und es fließt so schön. Genau das muss der Anspruch sein. Das ist, muss der USP sein des europäischen Spiels. Und ja, ich verstehe das, dass die Trainer auch was so ein bisschen mehr Kontrolle wollen. Ab und zu mal hätte ich in meiner Karriere mir auch gewünscht, dass man das hätte irgendwie verändern können, weil es hätte ich vielleicht auch gesagt, das war ein bewegter Block von Chris Kramer gegen mich, kurz vor der Pauling-Dreier. Aber nein, das ist einfach, dieses Jahr war es schon zu viel in der EuroLeague und wie gesagt, das ist aktuell nicht verhältnismäßig. Ja, es geht zu viel verloren. Der Preis ist, den wir zahlen, für ein paar mehr richtigere Entscheidungen ist zu hoch.
Wenn wir jetzt diesen Podcast nicht in Deutschland, sondern in Dubai machen würden, hätten wir eine Chance, dass sie das vielleicht tatsächlich sogar hören und annehmen, was wir hier machen. Aber wir sind dann eben doch nur der kleine Magenta-Podcast, weil wir vorhin JT hatten. Ich habe das für letzte Woche vorbereitet und weil wir jetzt hier so zusammensitzen, ich möchte mit euch einmal kurz die Zukunft von Alba Berlin skizzieren und mit euch zusammen den nächsten Alba Superdeutschen suchen. Oder überhaupt einen relevanten deutschen Leistungsträger von Alba Berlin.
Berlin sucht den Superdeutschen, ist auf jeden Fall was, das ist nichts, was wir...
Nee, wir nennen das anders. Wir nennen das anders.
Ich kann auf jeden Fall schon mal ein paar Bezirke sagen, von denen wir uns fernhalten müssen.
Wir nennen das anders. Ihr habt recht. Das ist keine gute Rubrik, die wir hier gerade ins Leben rufen. Weil ich hab mir die Vertragslage bei Alba nochmal angeguckt, um hinten raus nochmal so ein bisschen den Link zu einem der beiden deutschen Teams zu kriegen. Wenn ich das alles so richtig überblickt habe, dann laufen die Verträge von Thiemann und Thomas aus. Bis kommende Saison sind unter Vertrag Brown, Porci.
Kannst du mir eine Depth-Chart geben? Kannst du mir sagen, auf 1 haben wir den und den, auf 2 den und, oder ist das jetzt
wirklich das? Also wir haben Hermansson, Spaniolo bis 26, genauso wie Matissek und Samar.
Also haben wir quasi, okay, da haben wir schon ordentlich für 1.
Sogar noch, sogar noch Delo und Rapierk sogar noch länger. Dann haben wir Olindi 26, mit irgendwelchen Outs sicherlich, aber hat ja nun die halbe Saison leider gefehlt. Haben Procida bis 25, Brown bis 25, Kumaji, Bean 26, Schneider, Wetzel 25. Auslaufend Thiemann und Thomas. Das heißt, erstmal unterm Strich gibt es eine Realität, dass in der kommenden Saison dieser Kader sehr ähnlich aussieht wie in dieser Saison.
Ja. Ja.
Ohne Johannes Thiemann und Matt Thomas.
Ja.
So.
Ja.
Und was, jetzt müssen wir ja irgendwie versuchen, in den Kopf von Ima Ojeda zu gucken, dass diese Saison nicht nochmal passiert. Und das wird ja nicht nur funktionieren, indem du dir sagst, ja, die werden ja alle einen Schritt nach vorne machen, die jungen Spieler. Wie gehen wir das jetzt an? Wer sind, wenn JT, sind wir uns einig, dass JT irgendein Angebot bekommen wird und muss, dass er.
Ja.
Ja, ne? So. Wie gehen wir das jetzt an, dass Alba nächste Saison wieder an den 10 Siegen, an den 11 Siegen ist und nicht wieder diese unangenehmen Debatten darüber aufkommen, ob sie nicht lieber Eurocup spielen sollten? Das muss ja das Ziel sein. Was machen wir? Wer ist der deutsche Leistungsträger, der JT abfedert zumindest? Was machen wir mit diesem Kader? Sagt es mir.
Ich weiß es nicht. Guck mal, das ist schlecht. Du musst mir die Chance geben, irgendwo drauf zu hauen und sagen, der hat was gemacht und das war schlecht. Jetzt quasi bereitest du vor, dass ich konstruktiv sagen, einen Lösungsweg anzeigen muss. Das hieß ja, dass ich gewisse Kompetenzen mitbreche.
Ich meine, der offensichtliche Nachrücker, was deutschen Roster-Spot angeht, natürlich komplett anderer Spielertyp, aber ich meine, du beschäftigst dich viel.
Mhm. Ne, also, ist Kevin Yebo.
Ja.
Ja.
Ist es ein offensichtlicher Name für Alba Berlin, der oben auf der Liste stehen sollte. Der ersetzt ja aber jetzt die Produktion von Johannes Thiemann dieses Jahr in der Euroleague mit Sicherheit nicht.
Und wir sind uns doch einig, dass selbst so wie das jetzt diese Saison gelaufen ist, selbst wenn der Thiemann bleiben würde, bräuchtest du eigentlich noch einen mit einem deutschen Pass, der dir mehr gibt.
Und Sie haben wie viele Siege geholt?
5.
Mit dieser Produktion von JT.
Ja.
Also ist ja nicht nur das Problem. Ich glaube, dass bei Albas Kalkulationen schon ganz weit oben steht, ja, Spaniolo wird besser, Procida wird besser. Alle, die wir hier so im Kader haben, werden besser. Ob man den Khalifa Komadje überhaupt haben möchte, weiß ich nicht.
Doch ist auch wieder das nächste Thema. Du warst gerade auf Bali, ist wieder aus der Halle geflogen, spuckt fünfmal aufs Parkett, als er da die Halle verlässt, zeigt den Fans irgendwie hier Hals ab. Müssen wir da sogar ein bisschen grundlegender noch werden, weil offensichtlich einfach gerade irgendwas gar nicht passt bei ihm, dass irgendwie die Emotionen überhaupt nicht im Griff zu halten sind, im Zaum zu halten. Er ist ja vorher nicht auffällig gewesen lange mit solchen Sachen. Er war immer ein emotionaler Spieler auf dem Feld. Aber dass er jetzt in einer Tour aus der Halle fliegt.
Ja, das wievielte Mal ist es jetzt? Das vierte Mal diese Saison? Ja. Also der ist für mich ein großes Fragezeichen.
Vertrag bis 2026.
Ja, ja, genau. Also du wirst den wahrscheinlich irgendwie in deinem Team haben oder nicht, keine Ahnung. Für mich ist es, außer es steht eine ganz grundlegende Änderung der Philosophie des Vereins an, jetzt nicht absehbar, dass dieses Team plötzlich deutlich mehr Spiele gewinnt nächste Saison.
Nee, das wird nicht einfach. Also die gute Nachricht ist, Matt Thomas ist sehr teuer gewesen, wohl für Alba-Verhältnisse auch. Das heißt, da wird auch wirklich dann Geld frei. Die schlechte Nachricht ist, JT hatte, glaube ich, hat seinen Vertrag overperformed. Deutlich, was natürlich immer sehr schwer zu setzen ist, gerade wenn er auch noch ein deutscher Spieler ist. Also man denkt vielleicht dann irgendwie an Vogtmann. Wer weiß, ob es eine Möglichkeit gibt, mal einen Maodo zurückzuholen.
Ja, genau. Ich hab an solche, also was ist zum Beispiel, müssen wir irgendwie versuchen, den Juice wieder zurück ins Land zu kriegen? Bringt der ihnen was? Ich habe an andere deutsche Spieler gedacht. Maodo, was ist mit, keine Ahnung, Karim Jallo? Soll man an versuchen, an einen der Deutschen ranzugehen, der bei Bayern nicht viel spielt? Ein Wimberg oder was?
Aber ja, tut das aber irgendwas?
Ja, das, also, genau, das ist ja die Frage, die dann danach bei mir auch aufploppt.
Also für mich wäre, wenn Thiemann nicht mehr da ist, ist Jallo wahrscheinlich, also mit Dolindi, der zweitbeste Deutsche in der Mannschaft, würde ich sagen. Du hast, das ist dann die gleiche Position. Ich weiß nicht, wie, also ich würde ihn sehen. Ich finde, er hat sich das verdient, jetzt den auch zum nächstgrößeren Verein einzusehen. Aber das ist jetzt, wenn du mich fragst, sind das 11 EuroLeague-Siege. Das kann auch freilich nicht Karim schaffen. So. Nein, das ist nicht leicht. Also du, ja klar, du sitzt vielleicht zu Hause und sagst, okay, Spaniolo ist schon irgendwie, hat Lebenszeichen geschickt, sah sogar ein Samar, hat jetzt irgendwie mal sah irgendwie nach was aus. Jetzt hast du, Procida hatte auch eine gute Phase, dann sagst du vielleicht, Hermansson nochmal, ist jetzt schon während der Saison wieder besser geworden, dann vielleicht nach dem ganzen Sommer hat er die Möglichkeit, wieder seinen ganzen Functional Movement zu machen und trainieren und gewinnt vielleicht auch gerade wieder so defensiv so einen lateralen einen halben Schritt wieder an Schnelligkeit dazu. Wir haben noch ein Jahr mehr, bla bla bla. Delo ist natürlich auch noch in seiner Leistungskurve, die geht auch weiter nach oben. Also ein Brown ist akklimatisiert, aber das sind alles für mich keine Faktoren, die dafür sorgen, dass du signifikant besser, also einen großen, du musst ja nicht einen Schritt besser werden, du musst wahrscheinlich zwei Schritte besser werden. Das heißt, es wird darauf ankommen, es wird geldfrei werden ein bisschen. Und da musst du richtig was aus dem Hut zaubern halt. Du hast vielleicht du kannst dir zwei richtig gute bezahlte Spieler holen und die müssen richtig sitzen. Und wahrscheinlich brauchst du einen Fünfer, das ist erstmal teuer. Oder du brauchst zwei, du brauchst wahrscheinlich einen Vierer und einen Fünfer, so, wenn JT nicht da ist.
Ich hab was rauschen gehört, dass sie zumindest versucht haben, irgendwie mit Tuk Porte, ich weiß nicht, wann sie das versucht haben, aber wär das logisch? Wäre das sinnvoll? Puh.
Das kommt ganz drauf an, was für ein Basketball Alba Berlin plant zu spielen. Weil ich habe immer noch das Gefühl, dass wir uns so in einer komischen Zwischenwelt befinden oft, was Alba angeht.
Ja, ja.
Dass natürlich auch bei Israel González der Geist des alten Systems noch so ein bisschen drüber hängt. Aber es ist halt jetzt kein Sigma mehr da, der als großer Playmaker fungiert. Es ist kein Maodolo mehr da. Es sind die allermeisten nicht mehr da aus dieser Zeit. Alba hat deutlich mehr Pick-and-Roll gespielt dieses Jahr, deutlich mehr 1-gegen-1-Situationen, haben für mich aber nicht das Personal dafür, um auf Euroleague-Level Pick-and-Roll und 1-gegen-1 zu spielen. Ich glaube, du musst mit dem Kader, so wie ja in den Vorjahren auch, mit einem Kader von dieser Qualität, andere Wege finden. Du musst den Basketball spielen, der unberechenbar ist, der ganz anders ist als der Basketball sonst. Aber ich weiß nicht, ob es da noch das Commitment dafür gibt. Und dafür braucht man natürlich auch an ein paar Kernstellen das Personal. Ja. Ich glaube, mit JT hat man es viel versucht. Der ist nicht das gleiche Level an Playmaker für andere wie Luke Sigma. Ich weiß auch nicht, ob man so jemanden findet auf die Schnelle. Ich glaube nicht, dass Ariel Hook-Porty da der Typ ist. Ariel Hook-Porty ist ein Rimrunner, Athlet.
Ja, der ist natürlich jetzt nicht das, der kann natürlich nicht den Abgang ersetzen, ja, genau. Aber der wäre schon ein Spieler, den ich mir auf jeden Fall erhofft hätte, phasenweise. Also zwischen Komati und Wetzel, das waren irgendwie, da irgendwie, beide haben dann irgendwo mal auch ihre Qualität, aber ich dachte trotzdem manchmal einfach ein klassischer athletischer Fünfer, der hart das Feld rennt, der mit dem du vielleicht mal sogar switchen kannst und auch ein klassisches Flat spielen kannst, so ein bisschen mobiler ist. Ja, da lachen sich die Manager wahrscheinlich auch kaputt, aber so ein Oturu, der nachverpflichtet wurde, oder wie heißt der hier, Moses
aus Wright. Moses Wright.
Moses, ja. Wright.
Ah, Moses
so,
Wright.
Die sind nicht zu bezahlen natürlich, ja, das genau. Verstehe ich schon, aber nur so der Look von sowas wäre, glaube ich, also der hat für mich da einfach auf jeden Fall gefehlt. Und dann guckt man sich das Playmaking an. Dann sagt man, Mannschaften wie Roter Stern, sang- und klanglos untergegangen. Da waren ein Jago, Chabaz, Napier und ein und Theodosic auf der Eins. Oder keine Ahnung, Mailand, die haben es auch nicht gehabt. Gut, Maodo hatte, war verletzt das ganze Jahr, aber das ist auf Euroleague-Niveau einfach, also da war der Unterschied so riesengroß. Und selbst wenn du gutes Playmaking hast, heißt das, kannst du immer noch 15er werden. Also, das ist schon, das ist brutal. Und ich fürchte, dass die Gambits, die sie gemacht haben, eben, das müssen sie ja quasi machen, sie müssen ja auch Spielern längere Verträge geben und sagen, okay, wir haben jetzt einen, den kriegen wir jetzt noch recht günstig und dann haben wir den 3 Jahre und im ersten Jahr entwickelt er sich und dann im Jahr 2 und 3 überperformt er seinen Vertrag. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir mithalten können. Wir können nicht einjährige Verträge machen, weil dann entweder ist eine Granate, dann ist er weg oder so, wir kriegen nie den Nutzen raus. So à la Bean, à la Komadji, das waren eben in Anführungszeichen Projekte, und dann muss man irgendwann das Payout kriegen. Und das war sicher nicht für dieses Jahr gedacht, aber sie haben sich wahrscheinlich gedacht, sie sind schon weiter. Aber für mich war die Entwicklung auch nicht groß genug, dass ich sagen würde, okay, nächstes Jahr und spätestens übernächstes Jahr, dann ist das ein richtiges, und, dann haben sie richtig, da ist was zusammengebraut.
Und Basti hat es gesagt, der Coach ist auch immer noch ein Projekt. Sorry, ist so. Also es ist immer noch ein junger Coach und es ist nun mal kein Naito. Und das muss irgendwie seinen eigenen Weg da finden. Also halten wir mal fest, abgesehen davon, dass es auch extrem helfen würde, wenn sie ein bisschen weniger Verletzungspech hätten kommende Saison, braucht es wieder das gespannt. Händchen von Ima Ojeda, was uns ein Grigonis, ein Gidreitis, ein Fontecchio und so weiter alle irgendwo hergezaubert hat.
Aber es ist eben nicht nur Kader, es ist nicht nur Personal. Ich sage, du kannst jetzt, wenn du auf dem Markt einen Flügelspieler findest, der 16 Punkte scored in der Euroleague mit Splits von 45, 38, 85 nächste Saison bei Alba, dann sind die trotzdem nicht über 11 Siegen. Das ist nicht das Einzige, was du benötigst.
Ja, das Problem, also das, wir müssen das jetzt auch nicht zu schwarz malen, aber gefühlt hast du 14 Spieler vorgelesen, die nächstes Jahr da sind und in meinem Kopf habe ich noch Bedarf nach, also ich habe das Gefühl, es brennt noch gefühlt an allen Ecken, oder mir fallen noch irgendwie 5 Spielertypen ein, die man bräuchte und die auch auf Euroleague-Niveau, um die Siege zu garantieren, nicht günstig sind. So.
Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich hoffe, das haut einigermaßen so hin mit den Vertragslängen und so weiter und so fort.
Ja, aber dann müssen wir mal jemanden reinladen von Alba Berlin. Ich meine, die hören natürlich sich nicht so einen Schund an, den wir verbreiten, aber haben wir jetzt, wenn die Euroleague-Saison noch vorbei ist,
wir müssen mal Marco Baldi hier reinholen. Der wird der wohl nicht Nein sagen zu uns.
Ja, oder?
Machen wir das.
Ja, das sind ja tolle Leute und die haben sicherlich auch andere. Ich glaube immer, dass wenn man dann eben den direkten Dialog hat, dass man da deutlich schlauer draus wird.
Ja, dann machen wir das. Gut. Ich fand es trotzdem schön. Ich liebe solche Planspiele. Ich liebe solche kleinen Planspiele.
Du bist ja auch Managerspieler, das finde ich gut.
Das liebe ich, sowas. Freunde, Stunde 30 geknackt, aber ich glaube, allein bei den Awards wären wir vielleicht jetzt auch noch. Wenn du mir gesagt hättest,
wir reden eine halbe Stunde über wer wird MVP, das hätte ich dir nicht geglaubt.
Ja, es tut dir nicht leid, deswegen.
Eine für sie, eine für uns. Und diese Folge war für uns. Dann müsste man auch mal anderthalb Stunden knochentrocken, keinen einzigen Joke erzählt, 90 Minuten Basketball.
Ja. So, das ist heute.
So nehme ich.
Das war unser Job. Draymond, Steph. Ich bin auch nicht Clay, ich bin irgendwas anderes. Irgend so ein Assistenztrainer von...
Ja, du bist Kevin Durant, der kurz mal da ist und dann muss er aber wieder zu seinem anderen Team. Und dann,
du kleiner Sack. Ja. Okay, liebe Freunde, das war Abteilung Weltmeister für diese Woche. Schön was. Machen wir nochmal in so einer Runde hier. In unserem schönen kleinen Studio hier. Basti.
Wann sind wir morgen drauf, Benni?
Warte, ich hab's hier oben stehen. 19 Uhr irgendwas geht unsere Sendung
los. Ich bin ab 20.15 Uhr.
Du machst?
Real Madrid
so
gegen Baskonia.
Ja, und eine Stunde vorher beginnt unsere Sendung mit Panathinaikos Maccabi. Alle Euroleague-Playoff-Spiele bei Magenta Sport, Freunde. Attacke! Das ist ein komischer Schuss für diesen Podcast.
Ganz merkwürdig. Ja. Ich habe noch nie einen Raum so still werden hören. Wie nach Attacke.
Moment, da habe ich aber anderes gehört. Na, egal.
Was bedeutet das?
Egal. Tschüss!